Jetzt aktuell 9. Episode des Popkultur-Podcasts. Sie fragen sich, wer ist dieser Sprecher? Es ist ich, Grammatik-Fan und sonst auch Popkultur-Fan Markus Kopp, auch Mako genannt. Ich bin hier virtuell, im virtuellen Beichtstuhl, zusammen mit dem talentierten, gut aussehenden, ich warte auf die Reaktionen, noch fühlen sich beide angesprochen, dem Arbeitstier, dem kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrten Michael Baumgartner, Mr. Marvel, hallo.
Hallo, Mr. Mako, König der Einleitungen. Ich denke, alle haben sich gedacht, jetzt haben sie sich endlich einen professionellen Sprecher für ihre Einleitung geholt. Es ist nicht so, es ist der Mako. Ja. Warum der Mako die Einleitung macht, das erklären wir dann, nachdem unser nächster Gast in diesem
Podcast... Weil der nächste nicht minder bemittelt, wollte ich von Schatz so sagen, aber nicht minder schlecht aussehend, auch ein Arbeitstier, auch Fan von allem und... Spitzname, kurz überlegen, Mr. Casio, Daniel Enti Einstrasser, hallo.
Hallo, hallo Mako, hallo Michi, hallo liebe Popkultistinnen.
Und der Einzige, der immer brav gendert, unsere Enti.
Ja, als Archivar, also als quasi einziger Beamter vom Popkultur-Beichtstuhl muss ich da schon mit gutem Beispiel vorangehen.
Einziger ja. Beamter und einzig Pragmatisierte.
Ja, und ich freue mich schon sehr auf diese neue Aufnahme über die nächsten neuen Ego-Shooter, den wir jetzt da heute besprechen. Hier Einsatz von euch. Was? Wir reden heute über ganz was anderes. Aber ich hab mich ja gar nicht vorbereitet. So ähnlich könnte zum Beispiel eine neue Seinfeld-Folge funktionieren, indem sich da die vier treffen und George hat sich auf das falsche Thema vorbereitet, weil heute geht es nicht über Ego-Shooter, sondern über Sitcoms reden wir.
Jawohl.
Genau, da merkst du, der Mako hat sich vorbereitet.
Ja, ich habe lange gebadet heute wieder, da habe ich viel Zeit gehabt, über das nachzudenken. Und ich habe auch noch was anderes gemacht, aber vielleicht dann im Vorgeplänkel dazu noch mehr.
Ja, Wahnsinns-Einleitung, hey. Das ist einmal ein Einstand.
Ach, wieso hast du da fast, hey.
Wahnsinn. Ja, der Mako hat heute seine erste Popkultur-Beichtstuhl-Einleitung gemacht, weil, und jetzt gebe ich weiter an den Michi, der darf die frohe Botschaft jetzt verkünden.
Weil die frohe Botschaft ist, wir haben Nachwuchs bekommen in unserem Popkultur-Beichtstuhl-Team. Und haben nach langen Sitzungen, Vorstellungsgesprächen, Eignungstests, den sieben Prüfungen des Herkules, sieben waren es, glaube ich, uns dazu entschlossen.
Und das ist die Prüfung mit dem Weichspüler, oder?
Genau.
Ist das die?
Ja. Bestanden. Den lieben Mako als quasi Regular mit in unser Popkultur-Beichtstuhl-Team aufzunehmen und werden ab
Achievement
jetzt...
Achievement Unlocked quasi.
Genau, Achievement Unlocked.
Regular Seat.
Werden den Beichtstuhl ab jetzt zu dritt durchführen, aufnehmen, gestalten. Und das freut mich voll.
Ich freue mich sehr.
Ja, mir auch.
Und jetzt wird es sicher Themen geben, wo ich jetzt vielleicht nicht der perfekte Gast bin, aber da wird dann vielleicht wer anderer einspringen.
Vor allem, weil du dann
immer bin ich dann trotzdem da und halt der Vierter. Das wissen wir noch gar nicht.
Genau.
Ja, genau. Ja, du bist ja kein Gast mehr. Du bist jetzt ja...
Ja. Sie. Ich bin kein Gast mehr. Das heißt, darf mir nichts mehr erlauben. Schuhe aus, Batschenpflicht.
Genau. Selber kochen, selber abspielen. Ab jetzt in der Popkulturkantine.
Und wenn die Gäste alle auf der Couch hocken und lachen und du dann in der Küche stehst und sauber machst.
Genau. Genau. Das ist deine Zukunft bei uns.
Oh, ich freue mich.
Na genau, und deswegen ist der Mako jetzt auch heute bei unserer nächsten Episode mit dabei, live und direkt. Und er hat schon angekündigt, in seiner etwas zu kurz geratenen Einleitung hat er auch auf das Thema schon hingewiesen. Wir haben uns, ist gleich die erste Idee, die der Mako da eingebracht hat.
Ja, das war eine super Idee.
Wenn man genau hingehört hat, dann hat man jetzt das Augenrollen vom Enti vielleicht gehört. Weil das schon der Running Gag ist, dass das meine Idee war. Was das natürlich nicht war, das war die Idee vom Enti. dass wir über das reden. Und weil wir haben alle gesagt, ja, sofort, Sitcoms.
Ja, genau. Jetzt bin ich noch so stolz drauf, quasi, dass es meine Idee war, dann beim, da das jetzt aber der Auftakt einer etwas länger gehenden Serie sein wird, die, die Sitcom-Folgen, und nach der 10. Sitcom-Episode, hey, wird es dann erst mit die Augen rollen.
Ja. Ja. Vor allem, nachdem wir die Liste des Archivars schon gesehen haben, werden es die nächsten 1000 Folgen Popkultur-Beichtstuhl über was? Sitcoms gehen. Genau, aber dazu mehr im Hauptthema dann. Da werden wir auch kurz noch definieren, was eine Sitcom ausmacht.
Ja, und ich hätte es nämlich nicht so gesehen. Ich hätte einige Sachen da nicht in der Liste gehabt, ja, genau, wenn ich es streng definiert hätte.
Ja, ich auch nicht. Aber was ich unter einer Sitcom verstehe, werde ich dann auch noch kurz sagen im Hauptthema oder was ich gedacht habe, was Sitcoms sein. Aber nur weil jetzt ein neues Mitglied mit dabei ist, werden wir nicht mit unserer Tradition brechen und fangen aber gleich mit unserem neuen Mitglied an, nämlich dem lieben Marco, und fragen ihn, was für ihn in den letzten 2 Wochen popkulturmäßig wichtig war.
Mhm. Eine Sache, die ist heute Vormittag, habe ich mir das angeschaut, weil ich zufällig auf einen YouTube-Link gestoßen bin, und zwar Transformers The Movie von 1986 habe ich mir angeschaut. Und das ist pure 80er-Feeling. Also allein der Soundtrack ist, also da ist nur 80er Glamrock und ein bisschen Metal. Und der Film ist so, wie man Transformers in Erinnerung gehabt hat. So wie, ja genau, das ist alles so animiert, wie man das in Erinnerung gehabt hat. Aber in Wirklichkeit war das einer der Filme, der so viel gekostet hat, weil da so viel gezeichnet und animiert worden ist. Und wenn man sich eine alte Transformers-Folge, die im Fernsehen gelaufen ist, in die 80er dazu anschaut, das sind teilweise Standbilder und da haben sich nur die Münder bewegt. Also das ist kein Vergleich. Aber es ist schwer zum Anschauen heutzutage noch. Es ist teilweise, ich glaube, sie wollten da einfach voll sehr viele neue Charaktere einführen. Dann haben sie ganz viele andere Charaktere umgebracht in dem Film, die dann halt in, ich glaube, Staffel 3 dann plötzlich von der Serie nicht mehr vorkommen, weil die halt der Film, ich glaube, spielt zwischen Staffel 3 und 4 oder 2 und 3. Ganz viel passiert da. Dann haben sie ziemlich prominente Sprecher haben sie gehabt. Der Galvatron ist vom Leonard Nimoy gesprochen worden. Dann eine seiner letzten Rolle vom Orson Welles, hat er also von Citizen Kane bekannt, der Orson Welles, als der Regisseur, wollte ich jetzt sagen. Mhm. Der hat aber eben ganz viel dann noch Voice Work, also Charaktere gesprochen, und das war eins von seinen letzten, glaube ich. Er selber, glaube ich, hat den Film Katastrophen, glaube ich, gefunden. Ich glaube, er hat es so beschrieben mit, ja, er spricht irgendein Spielzeug, was andere Spielzeuge hinmacht. Und das trifft auch auf den Film zu. Aber es ist trotzdem, wenn man ein bisschen an der Serie hängt, Transformers, dann gibt es ein paar Momente, da sterben dann Charaktere und dann denkt man, und geben dann irgendwie so die Fackel an die Neuen weiter. Und dann denkt man sich, ah, das haben sie schon gut gemacht. So. Aber das ist, teilweise hat der Film keinen Flow, gar nichts. Dann denkt man sich, was ist das jetzt schwarz geworden? Wollten sie da Werbung im Film einschneiden, wo der im Kino gelaufen ist? Und ja, ist echt komische Entscheidungen und ja, aber ist trotzdem sehenswert. Und zwar auf YouTube, vielleicht nicht ganz legal, aber es ist gute Qualität gewesen. Und da ich gern Transformers früher geschaut habe, habe ich mir das angeschaut. Wie? Zufälligerweise, halt, bevor ihr es noch was sagt, habe ich dann nachher auf YouTube den Vorschlag gekriegt von, es gibt eine neue Netflix-Trilogie, soll das werden, über Transformers, die dann wieder alle Generationen dann irgendwie zusammenführt. Der computeranimierte Film, glaube ich, Ende des Monats, oder so eine Trilogie soll Ende des Monats kommen, werde ich mir vielleicht auch anschauen.
Mhm. Wie seid ihr, wie sehr haben die Transformers eure Kindheit bestimmt? Habt ihr viel Transformers
gehabt? Ich habe sehr viel gehabt vom Spielzeug. Und wo unsere Hausreihe ans Kabelfernsehen angeschlossen worden ist, dann haben wir irgendeinen englischen Sender gehabt. Ich sage jetzt einmal, es war BBC oder was Sky. Mhm. Da ist Transformers auf Englisch gelaufen. Mhm. Und die Mama hat ganz viel von denen aufgenommen für uns, wenn wir nicht daheim waren. Und die haben uns immer wieder angeschaut. Wir haben nichts verstanden von dem, was gesagt worden ist, aber es war einfach, hat uns voll fasziniert. Allein das Geräusch, wenn sie sich transformieren, das,
ja,
genau. Das so ins Hirn eingebrannt hat, dass, wenn ich das höre, dann denke ich mir, ah, Nostalgie, das ist toll.
Ich kann mich erinnern, dass ich bei meiner Oma war, also wenn wir bei der Oma geschlafen haben, weil die Eltern ausgegangen sind, schätze ich jetzt einmal. dann haben wir, die Oma hat Kabelfernsehen gehabt und wir haben kein Satellit oder kein Kabelfernsehen gehabt, also nur ORF 1, 2 und 3 Sat. Und da haben wir halt immer dann, hat sie uns immer eben Trickfilme reintan und da war eben, kann ich mich noch genau erinnern, immer Transformers auf Englisch und deswegen glaube ich auch, dass es auf Sky war. Ich habe das auf Sky im Kopf.
Das, ja, das kann stimmen, ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Und das war richtig, richtig cool. Das kann mir, also das war auch mein erster Kontakt. Und dann habe ich Spielzeug, habe ich glaube ich auch ein bisschen gehabt, aber jetzt nicht bewusst. Also jetzt nicht das Spielzeug, was man, ich weiß, dass ich Transformers gehabt habe, aber ich weiß nicht, es war jetzt halt nicht eines der Hauptspielzeiten.
Ich glaube, ich habe nicht mehr gehabt als Lego zum Beispiel, da habe ich sicher mehr gehabt, aber so auf jeden Fall mehr als Turtles, glaube ich, habe ich auf jeden Fall gehabt von die Transformers. Mhm. Also das war, glaube ich, vielleicht sogar am Platz 2 nach Lego von mir.
Ich kann mich erinnern, dass ich von meinen Eltern einmal so einen ganzen Schwung, das war so eine Packung mit, glaube ich, 10 oder 15 so Mini-Transformers, die waren vielleicht, wenn sie ein Auto waren, wenn sie zum Auto zusammengebaut waren, waren sie vielleicht so 7, 8 Zentimeter lang. Mhm. Und durch so ganz einfache Mechanik sind die dann zu Robotern geworden. Also ich habe da ganz viele von den Kleinen gehabt und einen großen, so einen Feuerwehr-Truck, quasi, wo die Zugmaschine selber zu einem Transformer geworden ist und im hinten im Wassertank war so ein Raketenwerfer rein. Den habe ich einmal auf Instagram gepostet. Und das Setup war super zum Spielen, weil der Große war halt immer der Böse und die ganz vielen Kleinen haben ihn dann quasi besiegen müssen. Das war immer die Storyline. Mhm. Und das ist lustig, dass du das gesagt hast, Michi, mit dem Fernsehen, weil bei uns war die Konstellation genau die gleiche. Wir haben ewig bei uns daheim kein Satellitenfernsehen gehabt, sondern halt nur die Großeltern. Und ich habe die Transformers-Serie aber fast nie gesehen. Ich kann mich erinnern, dass ich sehr viel Saber Rider geschaut habe und
Braveheart.
Der Marshall.
Marshall Bravestar.
Bravestar? Ja, Bravestar, genau. Bravestar, nicht Braveheart.
Das war schon, das war der mit dem Roboter, mit dem Roboter.
Roboter,
der ist ja, genau. Ja, genau.
Des Pumas. Genau. Und das ist schon, also Marshall Bravestar und Saber Rider.
And the Star Sheriffs.
Das ist ja das 80s-mäßigste, was es an Zeichentrickserie gibt, nämlich die Mischung aus Western und Science Fiction ist ja so geil.
Ja.
Bei den Fernsehen. Aber nochmal zurück zu Transformers, wo der Marco, wo du das erzählt hast, habe ich ganz, aus was für einem Jahr ist der, hast du gesagt?
86 ist der Film und ich glaube, die Serie hat 84 oder 83 gestartet.
In meinem Kopf, wo du das gesagt hast, war das ein Realfilm für ein paar Sekunden. Warum habe ich da noch nie was davon gehört? Das muss ja unfassbar geil ausschauen. Und dann ist man geschossen. Nein, das muss
auch nicht. Deswegen war ich fast ein bisschen enttäuscht von den Michael Bay Transformers, weil mir kommt vor, die haben alle so über designed ausgeschaut. Da hat es irgendwie keine flache Stelle gegeben. Da hat immer irgendein Schnörkel noch rein müssen.
Ganz eigenartig für Michael Bay-Filme.
Ja.
Untypisch.
Und ja, deswegen hat mir der Look von den Transformers nicht so gefallen von den Michael Bay-Filmen. Und deswegen liebe ich auch den alten Optimus Prime und die englische Stimme klingt voll cool, finde ich. Deswegen habe ich sogar auf PS4 gibt es Transformers Devastation, heißt das. Was genau mit den alten Transformers spielt. Das ist so wie Bayonetta auf billig, würde ich fast sagen. Also das Kampfsystem ist ähnlich, man dort ausweichen und schlagen und verwandelt sich in ein Auto und das hat die Geräusche und die Sprecher von damals und das ist auch so ein Nostalgie-Game.
Ist das ein Remake?
Nein, das ist ganz was Eigenes.
Ah, okay.
Transformers Devastation. Und da kommt auch alles vor. Und ja, das habe ich dann wieder mal kurz gespielt und dachte, ja, das funktioniert immer noch für mich.
Weil du das gesagt hast mit dem Geräusch, wie sie sich, wenn sie sich transformieren, das Jump, 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 das ist ein mechanischer Synthesizer-Geräusch. Das ist das und ist wusch, wusch vom Kit, wenn die Leuchte vor mir und her geht. Hey. Ob die das jetzt bescheuert nachgemacht haben.
Das wusch, wusch.
Ja.
hast du gerade das Geräusch selber eingespielt oder hast du es selber gemacht? Das ist zum Verwechseln ähnlich gewesen.
Dir zwei Soundeffekte, die sind schon Das kann man nicht vergessen. Ich meine,
Boah, und kennst du das noch von Airwolf? Der hat so einen Turbo-Knopf gehabt. Der hat so klungen, als wenn irgend so eine Scheibe eingeschlagen wird und gleichzeitig so ein Müllcontainer irgendwo hingeworfen wird.
Wird es wahrscheinlich auch gewesen sein.
Das ist auch eingebrannt bei mir.
Sehr cool.
Das sind gute Soundeffekte.
Ja.
Ja, dann in den letzten zwei Wochen habe ich auch was nachgeholt. Ein etwas älteres Spiel ist in EA Play enthalten, und zwar Star Wars Jedi Fallen Order. Und das hat mir voll gut getaugt. Das hat man aber schon gewusst, dass das ganz gut bewertet worden ist. Es hat zwar ein bisschen technisch, manchmal gibt es so irgendwie so von Areal zu Areal so Ruckler sind drinnen. Aber sonst ist das echt ein super Spiel und es ist so eine Mischung aus Uncharted und Dark Souls, würde ich sagen. Also das mit Lichtschwertkämpfen macht total Spaß in dem Spiel. Und es ist so wie bei Dark Souls, dass auch ein normaler Gegner die einfach total vermöbeln kann. Und das macht, und es hat dasselbe Checkpoint-System, so wie die Lagerfeuer bei Dark Souls, muss man halt da so jede Meditationspunkte kann man nur da speichern und wie es dann, sobald man sich da hinsetzt und meditiert, dann sind auch die ganzen Gegner wieder da, weil man Energie nachdenkt. Und was mir nur aufgefallen ist, das ist eine Story, die eigentlich ohne recht großen Spektakel auskommt. Ich kann es ja vielleicht erinnern, da hat es Force Unleashed hat es gegeben, auf was gar nicht, auf welcher PS3?
Ja, fast auf allem, glaube ich, ja.
Und da kann ich mich erinnern, da glaube ich, haben sie genau das Gegenteil gemacht, bei Force Unleashed, immer mehr Spektakel. Und ich glaube, da gibt es eine Szene, wo der Starkiller heißt da, der alte Name vom Luke, glaube ich, war ja das, einen Sternenzerstörer mit der Force irgendwie runterholt und zerschellen lässt irgendwo.
Genau, ja.
Und das ist das, was ich eigentlich gar nicht so gern sehe in Star Wars, so irgendwie so das Power Creep, so jeder wird noch zacher und noch stärker, weil das braucht es nicht, wenn man Jedi Fallen Order spielt. Das ist zwar auch ein Jedi, den man da spielt, aber eben, das ist eine ziemlich persönliche Story. Im Großen und Ganzen hat das jetzt nicht wirklich viel Einfluss auf das gesamte Star Wars-Universum, aber es ist super, wenn man das so miterlebt. So, okay, das passiert zu dem Zeitpunkt, weil zum Beispiel die Order 66, das merkt man, wie der Befehl gegeben wird und wie das halt Einfluss auf so andere Leute gehabt hat. Das ist zum Beispiel cool, dass man das sieht. Wahrscheinlich sieht man das auch in der Clone Wars Serie anders noch oder in neuen Serien. Ich weiß nicht, kommt das in Mandalorian vor? Ich weiß gar nicht, wann Mandalorian spielt.
Nein, Mandalorian spielt ja nach im Fall von Vader, oder? Na, warte mal, spinn jetzt.
Doch, das spielt, glaube ich, knapp nach Episode 6, glaube ich.
Schon,
oder?
Ja.
Ja, weil der Luke ist ja noch ganz jung, also.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Der Luke ist da gerade im schwarzen Jedi Master Outfit, also.
Okay.
Für alle, die
es. Aber das Fallen Order, das
schon gesehen haben.
Hat voll coole neue Charaktere, allein der Pilot von deinem Schiff, der die vier Arme hat. Mhm. The Grease heißt er.
Der ist ja der gleiche wie bei Solo, oder?
Kommt er in Solo vor? Das eben, den habe ich
auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er in Solo vorkommt, aber ich glaube, die Spezies kommt in Solo vor.
Ah, okay. Ja, und sie haben es so gut gemacht, zum Beispiel, dass es alles so in einem Guss ist. Du landest auf einem Planeten, dann steigst du in ein Raumschiff ein und siehst du wirklich, wie du von der Oberfläche wegfliegst und so einen Hyperraumsprung machst und zum anderen Planeten hinfliegst. Alles ohne Ladezeiten und es fühlt sich einfach so an, als wenn man da in dem Gebiet einfach ist. Das hat mir voll gefallen. Und es ist recht schwer, muss ich sagen. Aber auch, also mir hat es gefallen. Ich mag das recht gern, wenn die Spiele ein bisschen schwerer sein. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr es gespielt?
Ich habe es natürlich gleich Day One gekauft, wie alles, was Star Wars ist. Und habe es auch sehr, sehr cool gefunden, weil ich habe es vor allem deswegen, was du auch sagst, cool gefunden, weil es so eine Geschichte im Universum erzählt, die jetzt aber, was man eben auch beim seit Disney Lucasfilm eben übernommen hat, auch voll gut gefällt, auch jetzt mit die ganzen Serien und so, dass sie so Backstories, einfach so Geschichten aus dem Universum erzählen und du einfach mehr Einblick kriegst in Sachen, die du nur in die alten Filme oder in die Prequels nur so am Rand irgendwie mitkriegst hast. Und dass sie das jetzt alles auflösen, oder? Also nicht auflösen, aber man das wieder der Kessel Run ist zum Beispiel so eine Geschichte, von dem du immer gehört hast, nicht genau gewusst hast, was ist es. Das haben sie dann beim Solo aufgelöst und in die Bad Patch lösen sie wieder Sachen auf, bei Mando lösen sie Sachen auf und eben auch in die Spiele. Und das ist natürlich für einen Star Wars-Fan mega, wenn du dann einfach, die Geschichte einfach so viel breiter wird, so durch Expanded Universe. Ja. Und ich habe es super schwer gefunden. Ich habe es echt ein bisschen Schwierigkeitsgrad runterstellen müssen, weil es mir einfach zu schwer war, phasenweise.
Ja. Aber es setzt sehr auf das Parieren und Kontern auf. Und da muss man echt ziemlich genau blocken und so, dass man dann zurückschlägt die Gegner und dann, also es ist schon sehr schwierig.
Ja, aber es hat sich super cool angefühlt. Also es war einfach richtig lässig, man hat sich so richtig als Jedi gefühlt. Und ich habe gemerkt, wie man immer stärker wird, wie man dann die ganzen Attacken immer besser macht und es war wirklich.
Aber zum Beispiel, was man jetzt echt selten in die Star Wars Spiele, vielleicht in die Spiele mehr, also die ganzen Gebäude und so, was man aus den Filmen kennt, also die so einen gewissen Look haben vom Imperium. Und dann als Jedi dann im Spiel klettert man dann außen an denen herum und dann sieht man, das kenne ich ja, das ist das typische Lochblech, was in die Filme immer sieht und so. Mhm. Und das hat man, ein bisschen Nostalgie, aber auch so will ich es noch nicht sehen.
Es ist halt auch, dass du auf dem Schrottplatz anfängst, oder? Das hat ja auch irgendwie so einen richtig geilen Flair, wo sie im Hintergrund die Raumschiffe auseinandernehmen und so. Das ist schon richtig cool.
Ja, nein, es hat mir echt gefallen. Ja. Aber weil also du gesagt hast, auch das Universum so ein bisschen ausfüllen. Ich habe jetzt noch nicht zu viel gespielt von dem anderen Star Wars Spiel. Was jetzt,
Rogue Squadron?
Nur Squadrons, glaube ich, heißt es.
Ah, Squadrons, ja.
Ja, weil das spielt ja zeitlich nach der Zerstörung vom zweiten Todesstern. Mhm. Und da gehen sie auch so ein bisschen drauf ein. Und dass es dann Splittergruppen gibt vom Imperium. Das ist auch ganz cool. Jetzt setzt nicht ganz so sehr wie Jedi Fallen Order drauf, dass man da mehr erfahrt, aber das ist auch ein cooler Touch, wenn man dann mit den Leuten redet im Spiel. Ja, aber viel mehr habe ich jetzt nicht in die zwei Wochen. Jedenfalls nicht erzählenswertes.
Ich kenne das Spiel jetzt nicht, leider. Ist es älter als The Mandalorian? Ist die Serie Mandalorian danach rausgekommen?
Fallen Order war 2019.
Ah doch, hat es da schon eine Staffel gegeben vielleicht oder gerade gestartet?
15. November 2019 und Mando war...
Ja, glaube ich, war 2019.
12. Oder? November 2019.
Weil das hört sich so an, ein bisschen, also ich habe jetzt das Spiel nicht gespielt, aber ich hätte jetzt ein paar Fragen dazu, und zwar zur Story und zum Gameplay. Die erste Frage wäre an Michi, was das Gameplay angeht, weil du hast gesagt, du hast es leichter machen müssen, weil es dir zu schwer war. Und jetzt aber hands down, ehrliche Antwort, warst du wirklich so schwer oder hast du einfach die Zeit nicht gehabt, die einzufuchsen, dass du einfach wirklich besser wärst?
Es war frustig ein bisschen. Ich bin halt einer, der sehr auf Story steht, und wenn ich dann beim Gegner zu lang brauche, um in der Story weiterzukommen, dann hat es mir einfach angeschissen. Ich will mich nicht so hart tun, um die Story zu erleben. Deswegen habe ich es einfach ein bisschen quasi auf den Story-Modus gestellt.
Weil das ist was bei mir jetzt schon wirklich Jahre auffällt, dass sie herausfordernde Spiele, also ich habe den Drive und den Biss nicht mehr, mich wirklich irgendwo einzufuchsen und besser zu werden. Also ich mache das halt, dass sobald man irgendwas quasi, wenn ich etwas 10-mal probieren muss, ja, dann ist es für mich vorbei. Ich habe jetzt vor kurzem, aber das erzähle ich dann, wenn ich zu dem Teil komme, ich habe jetzt vor kurzem ein Videospiel-Erlebnis gehabt, wo ich mich wirklich eine Stunde lang reingefuchst habe, aber das ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Ich neige da auch dazu, dass ich eher so Spiele spiele, wo man so durchgetragen wird. Ich glaube, Red Dead Redemption war zum Beispiel ein gutes Beispiel für sowas. Da muss man wirklich nichts kennen, kommt mir vor, wenn man die Story spielt.
Ja.
Also da wird man wirklich so durchgetragen, man hat das Gefühl, man spielt ein Videospiel, aber in Wirklichkeit ist es im Prinzip wie ein Film.
Aber ich muss sagen, bei Jedi Fallen Order, das funktioniert wahrscheinlich auch, wenn ich es dann zurückstelle, besser, aber das fühlt sich cool an, wenn da irgendwie drei Sturmtruppler auf dich schießen und du im Nahkampf bist mit einem anderen und das blockst und die Laser zurückschießt auf die anderen, Der Flow ist voll gut gemacht.
Ja, das, also ja, sie haben das, was sie so gut gemacht haben, finde ich, ist, dass du nicht einmal die Gegner alle gleichfertig machen willst, sondern du willst irgendwie so ein bisschen das stylisch machen. Ja. Oder? Du willst es wie ein cooler Jedi machen. Oder nicht einfach durchmetzen, sondern du willst, okay, den da mache ich jetzt, wie du sagst, Nahkampf, den würge ich in der Luft und im anderen lasse ich die Laser zurück. Oder einfach so ein richtiger cooler Flow. Ja. So ähnlich wie es bei Spider-Man halt ist. Oder? Spider-Man
wird das belohnt?
Emotional
wird schon. Punktemäßig belohnt?
Ob es punktemäßig, ob es Multiplikatoren gibt, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, man, okay. Je weniger du stirbst, umso eher kannst du aufleveln, weil du, wenn du stirbst, ist wie bei Dark Souls, verlierst du unter Anführungszeichen deine Seelen, das ist halt so Experience. Und wenn du zu dem Gegner nimmst, nochmal hinkommst und gegen den kämpfst, dann kriegst du ihn nicht zurück, dann verlierst du den. Und dann kann sein, dass halt dann einfach später auflevelst, wenn du das nicht so machst. Und könnte dann sein, dass es nochmal frustiger ist für dich, also es ist schon schwierig. Weil eben die Rücksetzpunkte sind teilweise nicht so fair, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist halt so Dark Souls-mäßig designt, deswegen glaube ich, wollten sie das, also Absicht, vermute ich.
Und ja, die, ich hätte dann noch eine Frage zur Story.
Bitte, und zwar, fragen Sie zur Story, ja, bitte.
Hättet ihr gesagt, dass es mir kommt, in die letzten Jahre ist mir vorgekommen, dass wenn es um Star Wars geht, dann punkten immer so die Underdogs, also die Serien und die Filme, die jetzt zum Beispiel Solo ist ja ziemlich geprügelt worden, was so ein Erfolg an die Kinokassen und die Kritiken angeht. Mir hat der aber sehr gut gefallen. Also ja. Ich finde, Solo war einer von den neuen Star Wars Filmen, der fantastisch funktioniert hat, für sich als Abenteuerfilm, richtig. Und Mando ist jetzt halt die Serie mit zwei Seasons und kommt denn vor, dass Star Wars besser funktioniert, immer wenn es um kleine, quasi geschlossene Stories geht, wo quasi das Schicksal von einzelnen Personen erzählt wird. Weil in die Filme ist es ja immer so ein ganz großes, übertriebenes, wie der Marco schon gesagt hat, so ganz immer noch mehr, die Macht ist immer noch vielfältiger und es kann immer noch mehr sein und immer noch mehr.
Aber auch nur in die neuen, oder? Also in die drei ursprünglichen Filme, da war das ja, war ja Underdog-Story, oder? Der Han Solo ist ein bisschen der
Das meine ich.
Also die haben schon funktioniert, das ist so groß aufgeblasen, das ist auch mit den Prequels losgegangen, oder? Dass alles so bombastisch geworden ist.
Ja. Ja, da waren dann plötzlich, jetzt kann man alles im Computer machen, so.
Genau.
Ja, dann gibt es keine Grenzen mehr, dann machen wir halt alles.
Und jetzt geht man halt vor in die neuen Sachen, besinnen sie sich wieder ein bisschen mehr auf das, dass sie sagen, okay, wir können zwar alles, wir können alles mega ausschauen lassen, aber wir machen es alles in solche Dosen, dass es einfach dass es besser zu verarbeiten ist, oder? Also gerade bei Mando ist so viel Fanservice drinnen, oder? Da sind so viele Sachen, wo man sagt, ah, boah, geil, das kenne ich aus den ersten Filmen, oder wo sie auf dem Wasserplaneten sein, wo die Razor Crest untergeht und dann von dem riesen Walker da aus dem Wasser geholt wird, wo du genau siehst, okay, das sind die gleichen Beine, wie halt die AT-ATs oder AT-STs haben. Solche Sachen, wo sie sagen, okay, ich kann die Welt detaillierter darstellen, ich kann mehr sorgen, aber ich mache es nicht in einer Schlacht, wo 100 Millionen Menschen gegeneinander kämpfen, sondern ich mache es einfach lieber mit Liebe zum Detail und in kleineren Dosen. Und das finde ich, das ist das, was gerade funktioniert. Und das hat Fallen Order irgendwie auch so gemacht, weil sie haben am Anfang die bombastische Szene auf dem Schrottplatz. Aber dann fokussiert sich das schon relativ auf viele coole, kleine Schauplätze mit ganz viel Star Wars-Feeling, oder? Finde ich. Mhm. Also.
Und es gibt ja ganz viele Stellen, da hast du deinen Freunden BB-1 heißt er, glaube ich, nicht, dass ich jetzt falsch sage. Der ist ja auch so nett gemacht, der hätte sofort in einem Film eigentlich eingepasst. Das ist so ein vogelartiger Droid, der da immer am Rücken hängt. Ja. Und der scannt ganz viel Zeug und dann erfährst du echt sehr viele Sachen, die halt, musst du zwar durchlesen, aber auch Sachen, die du halt in die Filme nicht erklärt gekriegt hast, kannst du da so nachlesen ein bisschen. Einfach weil der scannst halt auch, das ist halt irgendein Droide, der Folterdroide oder was auch immer, was da alles so vorkommt.
Ja, das ist richtig cool. Sehr gut.
Das ist das letzte Mal, ist mir das aufgefallen, wo ich die Batman-Spiele gespielt habe. Die halt auch so viel Fanservice eingebaut haben, dass du sagst, du siehst den Pinguin gar nicht im ersten Spiel, aber da haben sie was eingebaut, weil da in der Vitrine ist irgendwie so ein Regenschirm, weil der eine halt ein Museum hat mit den ganzen Sachen. Also so ist mir das ein bisschen vorgekommen jetzt.
Ja.
Fallen, oder?
Enti auf jeden Fall sicher ein Titel zum Nachholen, wenn du nicht gespielt hast. Ich sehe im Game Pass auch, also im
EA Play. Ja, durch Game Pass hast du eben mit EA Play
dabei. Ja.
Ja. Mhm. Cool. Enti, deine.
Moment.
Was?
Hast du noch Falls was? Das jetzt aber ein Spoiler ist, gibt es eine Casio-Story?
Jetzt Moment. Jetzt muss ich noch mal einen Moment sagen.
Also, ich warte, ich bin gespannt.
Vielleicht, Michi, mach du zuerst, weil ich habe einiges an Frage geblenkt.
Bei mir ist wie gesagt, ich war jetzt auf Urlaub, deswegen hat sich die Popkultur-Konsumation ein bisschen in Grenzen gehalten. Wir haben das Weiße Hai-Spiel gespielt, das ist sehr, sehr cool, sehr witzig. Es erinnert ein bisschen an zumindest der erste Teil. Wir haben leider nur den ersten Teil geschafft. Es besteht immer aus zwei Teilen, einmal auf der Insel, mit die, wo die drei Spieler die drei Hauptcharaktere spielen und ein Spieler in Hai. Ich war der Hai in dem Fall. Und dann den zweiten Teil am Boot, wo du quasi auf der Orca bist und den Hai abwehren musst. Und das ist echt richtig cool, weil im ersten Teil ist es so ein bisschen wie Scotland Yard. Kann man sich das vorstellen. Also du bist der Hai, versucht halt so viel Schwimmer wie möglich zu fressen. Die anderen drei versuchen so viel Schwimmer wie möglich zu retten, beziehungsweise den Hai zu töten. Und im und wenn sie das schaffen, haben sie Vorteile im zweiten Teil des Spiels, wo du dann am Boot bist. Und wenn sie es nicht schaffen, hat der Hai Vorteile für den zweiten Teil. Und am zweiten Teil spielst du dann eben, geht es dann eben darum, das Boot zu versenken bzw. zu verteidigen. Das haben wir aber leider nicht mehr geschafft, das zu spielen. Aber ist auf jeden Fall super lustig. Es ist sehr, sehr cool, weil es ist eben kooperativ für die drei, was zusammenspielen und ein bisschen wie sagt man? Und der, was ein Hai spielt, kompetitiv, genau, für den, der ein Hai spielt, weil er halt, es ist lustig, wenn du jetzt so, du weißt ganz genau, wo du bist und wieder sie rum überlegen und sagen, okay, da könnte es sein und ja, fahren wir dorthin und du machst dabei schon wieder deinen Plan, wie sie reinlegen kannst, dass sie auf die falsche Fährte lockst. Das ist echt richtig cool, also macht voll viel Spaß.
Ist es so wie bei Scotland Yard, da hat es so, kann ich mich erinnern, so ein Schildkappel gegeben, was der Mr. X aufgehabt hat, damit man nicht so sieht, wo seine Augen hingehen. Damit er sich nicht verratet, wo er gerade ist. Gibt es auch sowas, irgendwie so ein Haikopf, was man sich aufsetzt?
Nein, du hast keinen Haikopf, du hast eine kleine Karte auf deiner Karte, also auf deinem Charakterdeck, hast du so eine kleine Karte von der Insel mit den Bereichen, wo du dir deinen Plan machen kannst. Also du musst nicht aufs Spielbrett schauen, sondern du kannst auf deiner Karte das machen. Und dann eben am Spielbrett, du ziehst ja mit der Figur nicht, sondern du machst es ja nur in deinem Kopf, wo du bist. Aber ist super, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr witziges Spiel und wunderschön gemacht, also super schöne Karten, super schöne Figuren, ist echt lässig, sehr hochwertig. Genau, dann.
Ich muss nur dazu sagen, seit wir den Podcast machen jetzt, gell? Unsere erste Episode war ja Angstfilme der Kindheit und da hast du über der Weiße Hai geredet und seitdem habe ich mich mehr mit dem Film beschäftigt, weil immer wieder Instagram-Posts gemacht, wo man als Szene aus dem Weißen Hai sieht, weil auf Bloody Disgusting eine coole Story war. Und ich habe immer mich mit dem Weißen Hai beschäftigt und halt Hai-Content angeschaut und jetzt habe ich so ein bisschen so ein Contact-Drama so von dir übernommen irgendwie. Also ich hätte nie Probleme gehabt mit Haie und jetzt denke ich mir so, wenn man dann zum ersten Mal wieder am Meer ist, ich weiß nicht so richtig, das ist nicht so cool, es ist so sauer. Sau gruselige Monster. Hey.
Beim Suppen am Meer, da, wenn du da so abschaust, dann denkst du so, jetzt kann man schon wieder ein bisschen zurückbatteln für einen Sambuca oder Rolf Breeds. Am Strand.
Ja, ich habe jetzt vor kurzem so ein Video gesehen, wie ein Surfer zurück zum Strand zuerst battelt und dann surft halt und so der Schatten von einem Hai halt im Wasser, also das war so eine Drohnenaufnahme, man sieht halt hinter ihm den Schatten von einem Hai im Wasser, der halt wirklich dreimal so groß ist wie das Surfermännle, oder? Da denkt man, boah, oh Gott.
Ich habe mir auch gedacht, wo wir mit den Subs außen waren und gesagt, okay, die Subs haben jetzt so 2,5 Meter und dann denkst du, okay, jetzt battelst du da so und dann taucht auf einmal neben dir was auf, was einfach größer ist wie der Sub. Oder auch wenn es ein Schwertwal ist oder so. Also das ist ja.
Was ist ein Sub?
Das Stand-Up-Battle, also die Stand-Up-Battle-Boards.
Ah, okay. Ich habe jetzt an Submarine gedacht, ein U-Boot habe ich jetzt gedacht.
Stand-Up-Battle-Boards.
Ach so, super, oh, das sagen die coolen Kids, sagen super.
Okay. Ja.
Ich bin mit meinem kleinen U-Boot unterwegs gewesen.
Ist das da, wo man da die Sandwiches kauft?
Genau, Superway. Da kannst du
Sandwiches Stand-up Paddling Way.
Und Stand-up Paddles, okay. Paddleboards kaufen. Okay. Nein, eben, also das haben wir gespielt. Ja, die neue Switch ist angekündigt, Anti. Wir haben da eh schon kurz geschrieben. Was wäre jetzt die neue Switch oder der Gaming-PC Handheld? Das war das
Steam Deck.
Genau, da haben wir ein bisschen eingelesen, noch ein bisschen dazu, aber irgendwie die neue Switch überzeugt mich noch nicht. Ich meine, ich bin so einer, der immer das neueste Zeug haben will. Aber da sehe ich es jetzt wirklich noch nicht, ob ich so viel Geld ausgeben will für nur ein besseres Display, unter Anführungszeichen. Und das Steam Deck, das interessiert mich schon, weil ich mir denke, dass es oft Sachen gibt, die ich voll gern spielen darf, und die gibt es aber nur am PC. Und das wäre halt so ein kleines Zwischending, um ein bisschen wieder PC zu zocken.
Ich denke mir halt bei der Switch, wenn man jetzt keine hat, dann ist das natürlich eh ein No-Brainer, dass man dann die neue nimmt. Bei mir ist es so, ich spiele jetzt nicht so viel auf der Switch. Ich habe jetzt gerade angefangen, Ni no Kuni, glaube ich, heißt es, oder?
Gibt's ja, hab sie.
Ja, Ni no Kuni. Habe ich angefangen, und das ist momentan das Einzige, was ich auf der Switch spiele. Und ich merke halt, dass der Akku, und das liegt aber an meiner Switch, glaube ich, der Akku geht wirklich nicht lang. Also vielleicht eine Stunde oder so. Und dann müsste man es schon wieder anstecken. Also wenn der Akku sehr viel besser ist und der Bildschirm sehr viel besser und die eigene Switch würde jetzt gerade eingehen oder keine Ahnung, dann ja, aber ich habe ein ziemlich lustiges Meme gesehen vom König Theoden aus Herr der Ringe, wie er da steht und seine Truppen, seine Unterstützung kommt, und im Film sagt er dann, it's less than half what I expected. Und das hat halt einer unter die Switch-Ankündigung gepostet.
Mhm. Ich war schon ein bisschen
enttäuscht. Das geht mir auch so, also ich habe mir schon mehr erwartet, und da ist das Steam Deck, hast du, glaube ich, Marco, gell?
Das ist, ja genau, das Neue jetzt,
ja. Steam. Das ist natürlich genau das, was man sich erwartet hat von der Switch Pro. Ja. Oder was man sich halt was man halt gern hätte von der Switch. Das Einzige wäre halt richtig, es wäre halt richtig cool, wenn der Game Pass gehen würde damit. Aber das wird wahrscheinlich nicht gehen.
Doch, oder? Das geht. Aber es wird ja ausgeliefert mit Linux, und ich glaube, sie wollen halt, dass du, sie haben ja diesen Kompatibilitätslayer, Proton heißt es, dass alle Windows-Spiele auf Linux spielen kannst. Aber du kannst auf das Ding eigentlich raufspielen, was du willst. Du kannst einfach so ganz normal Windows installieren, und dann kannst du einfach die Xbox-App runterladen, und dann kannst du das alles spielen. Du kannst auch die Windows-Version von Steam verwenden.
Obwohl Steam das ist, Problem, kannst du in Game Pass spielen, oder wie?
Ja. Das ist ein ganz normales Windows, was du da drauf hast, und da kannst du dann alles, was du auf Windows installieren kannst, kannst du da installieren.
Okay.
Das Problem ist, glaube ich, dann der Festplattenspeicher, weil eine Windows-Installation halt doch schon, glaube ich, heutzutage recht groß ist. Und deswegen haben sie ein eigenes Betriebssystem, was sie da ausliefern, was halt optimiert ist drauf, dass das auf dem Handheld läuft und kaum Platz braucht und trotzdem alles funktioniert.
Aber das kannst du mit Micro-SSD, glaube ich, erweitern, oder?
Ja, also ich weiß nicht, was da Karten heutzutage kosten, ist wahrscheinlich nicht mehr so wild, oder?
Immer die Welt, also ich glaube 128 GB kosten so um die 30 Euro oder so, ist glaube ich.
Okay, also das wäre auf jeden Fall eine Option, würden wir das auch überlegen. Mhm. Und lustig ist, auf Steam sieht man, wer das Ding vorbestellt, weil wenn man in der Steam in der Friends-List, oder also es gibt so eine Aktivitätsliste, wo man sieht, der hat das Achievement geschafft oder der hat sich das gekauft. Und du siehst auch, wenn jemand das vorbestellt. Und ich habe da durchgescrollt bei meiner Freundesliste. 13 Leute oder 14 haben das vorbestellt von 90, die ich in der Friends-List habe. Also ich glaube schon, dass das ein paar Leute interessieren dürfte.
Mhm. Also wenn man Game Pass drauf kriegt, dann ist es natürlich gleich nochmal interessanter.
Ja.
Weil dann ist es wirklich ein tragbarer PC. Oder? Das ist ja. Oder tragbare Xbox, blöd gesagt. Und das macht dann schon richtig Spaß.
Ich denke mir halt immer, wenn ich hätte es zwar gern, aber ich wüsste nicht, also ich habe jetzt zum Beispiel in The Witcher, glaube ich, 120 Stunden oder so investiert. Und ich denke mir immer, ich weiß nicht, ob ich das am Handheld dann spielen würde. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich...
Bei der Arbeit am Klo vielleicht.
Okay. Ja.
Das hat er bis die jetzt Docking, die 120 Stunden sein bei der Arbeit am Klo.
Die Docking-Funktion vom Switch war halt der Hammer. Wenn das Ding... Oh Gott, aber ich kann das ja an den Fernseher anschließen, ja, oder wahrscheinlich? Ja.
Es kommt sogar ein eigenes Dock neu raus.
Ja. Also es ist prinzipiell ein Switch. Es ist prinzipiell ein Switch. Perfekt, ja. Es ist ein Switch Pro eigentlich. Oder?
Mhm. Ja. Es hat ein Touchpad und ein Touchscreen und hinten mehr Schultertasten oder Fingertasten. Also das hat so ziemlich alles, was man sich auch so wünscht. Ja.
Und preislich liegt es, glaube ich, auch gar nicht so... Also ich glaube, die kleinste Version, und da geht es, glaube ich, eher um Speicherplatz, was ich so gesehen habe bei den größeren Versionen.
Genau, das ist der einzige Unterschied. Ja.
Liegt bei auf dem gleichen Preisniveau wie die neue Switch, oder? 350.
400 Euro. Ja, ich glaube, das Ding kostet 400 oder 420, sollte der Europa-Aufpreis ein bisschen. Aber.
Ja. Oh, das ist cool, ja.
Also das ist schon ganz ein starkes Teil eigentlich, also... Ja, mal schauen, wie, das, auch, wie, ja. Wie da die Verfügbarkeit ist, aber das ist schon was, was man sich überlegen kann. Ah, da ich sehe, 419 mit 64 GB, 549 mit 256 GB und 679 mit 512 GB. Und beim 679er ist aber noch, was glaube ich ganz wichtig ist, was habe ich mir jetzt gerade für die Switch gekauft, also ich habe eine Folie gekauft zum Entspiegeln vom Glas.
Das ist da schon dabei, gell?
Da ist ein hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas.
Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sich der Mako auf meinen Anruf freut, hey, wenn ich mir dann das Ding gefrickt habe, weil ich versucht habe, Windows drauf zu installieren und die mit zitternder Stimme dann den Mako anrufe um 11 Uhr in der Nacht. Mako!
Ja, Mako, du weißt ja, dass du dich da jetzt schon quasi angeboten hast, für die gesamte Popkultur-Beichtstuhl-Community das Ding aufzusetzen.
Ja, das Blöde ist, ich habe es nicht vorbestellt und das ist ja wie mit allem Neuen und hardwaremäßig. Die haben das aber clever gemacht, dass man, wenn man einen Steam-Account hat und vor einem gewissen Datum was gekauft hat, dann hat man es schon reservieren können, dass halt nicht die ganzen Scalper die Sachen wegkaufen können. Jetzt ist aber der Bonus-Zeitvorschritt jetzt schon vorbei, ich glaube. Jetzt haben sich so viele Leute das vorbestellt, dass man vielleicht einer erst nächstes Jahr kriegt. Ja, weil es kommt ja erst im November oder Oktober, ich weiß es nicht.
Da steht Bestellung voraussichtlich möglich erstes Quartal 2020, steht jetzt auf der Steam-Website. Also ich bin jetzt der Corner, der da irgendwie Early Adopter sein muss.
Nein,
ich
auch nicht.
Ich werde mir das mal anschauen.
Das ist genau zu dem Zeitpunkt, wie ich dann endlich vielleicht der PS5 kriegen werde, auf ganz normalem Weg. Ja.
Nein, ich werde mir das mal anschauen, werden wir nochmal ein paar Reviews abwarten, vielleicht selber ein Review machen, gell, liebe Steam, falls Steam zuhört. Wir reviewen euch das gern. aber das war jedenfalls sowas. Und noch als kurzes Letztes, bevor der Enti dann darf, ist ein bisschen untergegangen. Im letzten Podcast, hat aber gut zum Thema passt, habt ihr einen He-Man-Trailer gesehen? Es geht jetzt ja in 4 Tagen, also ich glaube am Freitag kommt He-Man.
Habe ich nicht, aber ich weiß, dass der Mark Hamill in Skeletor spricht, weil dem folge ich auf Instagram und der hat ab und zu mal Clips gepostet und das freut mich sehr.
Ja, Masters of the Universe Revelation auf Netflix. Und ich habe einen Trailer angeschaut mit Bonnie Tyler, I Need a Hero Soundtrack. Großartig. Nein, also He-Man war ja.
Ist von Kevin Smith, oder?
Kevin Smith, genau, ja.
Ja, genau.
Jason Mewes spricht den Stinkhor, Justin Long in Roboto, die Lena Headley, die man von Game of Thrones kennt, spricht die Evil Lynn, Mark Hamill Skeletor. Liam Cunningham, den man auch von Game of Thrones kennt, spricht einen Man at Arms, einen meiner Lieblingscharaktere damals wie heute. Chris Wood spricht einen He-Man und schaut richtig cool aus. Also schaut richtig cool aus. Und He-Man ist ja was unsere Generation eine der.
Habt ihr jetzt viel gehabt? Weil da habe ich recht wenig Spielzeug gehabt, muss ich sagen.
Wir haben viel gehabt, ja. Wir haben Castle Grayskull gehabt, wir haben natürlich Massen auf He-Man-Figuren gehabt. Da Prince Adam steht da vor mir, mit schön angemahlenen Beinen, sehe ich gerade. Und ich habe mir schon überlegt, ob ich meinem Bruder zum Geburtstag, der hat jetzt einen Geburtstag, die Battle Cat und den He-Man kauf von den Figuren, einfach so, weil er ist immer kaputt und da voller.
Ich habe so wenig gehabt, ich war der ist dann zu den Nachbarn zum Spielen gegangen und halt gesagt, hey, darf ich mal am Stinkhaar riechen.
Darf ich mal in deinem He-Man die Fiers abreißen?
Ja, stinkt auch. Stinkt er wirklich? Ja, der stinkt schon. Okay.
Nein, das ist schon geil. Aber auf das freue ich mich auch. Also es geht am 23. los und das ist sicher ziemlich, schaut mal ziemlich gut aus.
Ja, ich habe leider gar kein He-Man-Spielzeug gehabt und auch kein Hörspiel und keine Zeichentrickserie gesehen. Aber quasi Schulfreund haben halt Masters of the Universe Actionfiguren gehabt. Aber meine Lieblingserinnerung an Masters of the Universe, ich habe das eh schon einmal erzählt, glaube ich, dass als ich in der Volksschule war, so eine Gruppe besorgte Eltern so ein Flugblatt gemacht haben, dass man seine Kinder nicht mit He-Man-Figuren spielen lassen soll, weil die des Teufels sind. Da war ein Bild vom Skeletor oben. Und ich habe dann das Flugblatt, ich habe natürlich nicht gelesen, weil mir das scheißegal war, aber ich habe das Flugblatt dann genommen, weil da ein Bild vom Skeletor oben war. Und man ist nicht so leicht an ein Bild vom Skeletor kommen als Volksschüler in die 80er Jahre.
Du hast das nicht gelesen, weil du als Limit-Leser nicht lesen hast können.
Dann daheim übers Bett gekriegt.
Und brav. Und ich kann mich erinnern, dass einige Male beim Spielen bei den Nachbarn mit He-Man der Moosman nicht mehr gefunden worden ist im Gras irgendwo, der sich halt so gut getarnt hat. Geil. Ist irgendwann mal wieder auftaucht, aber das war ein Problem öfter, das kann ich mich erinnern.
Nein, das ist die He-Man-Figuren mega. Also ich habe da ganz Man at Arms und den Ram-Typen habe ich auch gehabt, grad, was gerade nicht wieder heißt. Ram-Moor wahrscheinlich. Ram-Man hat er, glaube ich, geheißen.
Ich glaube, ja.
Ja, Ram-Man hat er geheißen. Und der Man at Arms mit seinem Ratzen, das war immer mein Lieblingscharakter. Genau, das war es bei mir. Okay. Jetzt darfst du.
Gut, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil das ist ziemlich viel. Ich fange mal an mit Film und Serien. Und zwar war ich im Zuge von der Diametrale, die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, leider schon vorbei ist, im Leo-Kino stattgefunden hat. Das ist ein kleines Filmfestival, das fünfte schon jetzt, zum fünften Mal in Innsbruck und war dieses Mal im Cinematograph und Leo-Kino. Und da habe ich mir angeschaut den fantastischen Film VHS. Vom Henry Robbins. Das ist der Sohn von der Susan Sarandon und von Tim Robbins, den man aus Die Verurteilten kennt, dem offensichtlich besten Film der Welt. Und der hat 2019 eben nur mit VHS und Digital, jetzt habe ich vergessen, wie das Format heißt, das 80er Digitalformat. Ja, genau. Nur mit VHS und Digibeta einen Kinofilm gemacht, der 70 Minuten dauert ungefähr. Und die grobe Prämisse von dem Film ist, dass die Eltern ihrem siebenjährigen Sohn 1987 einen Camcorder zu Weihnachten schenken und er dann die einzige Kassette, die er findet, ist ihr Hochzeitsvideo. Und man schaut dann das überspielte Hochzeitsvideo an, also mit Teile von dem Video noch und Teile, wie er mit seinem Freund halt Böller zündet und verlassene Häuser begeht und halt. Er nimmt auch so fiktive 80er-Jahre-Werbungen und Fernsehserien auf. Und das ist ein sehr guter, lustiger Film, der eine sehr unerwartete Wendung nimmt dann zum Schluss noch. Hat mir ganz gut gefallen. Also kann ich wirklich empfehlen. Ich glaube, der ist ein bisschen schwieriger zu kriegen, weil der bis jetzt nur auf Filmfestivals gelaufen ist, aber VHS ist ein Filmtipp von mir. Kann man sich auf alle Fälle anschauen. Vor allem, wenn man die 80er, so wie mir, wenn man 80s Kid ist, dann ist das natürlich fantastisch.
Also man schon 80 Kilo schwer, oder was? 80er.
Ja. Im Club der 80s.
Und dann habe ich noch angeschaut auf Netflix, ist jetzt die zweite Staffel von I Think You Should Leave oder You Should Leave, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Ich glaube, es ist der Archivar. Das ist ein Sketch.
Archivar Sketch oder Show. Schnarchivar, wie man kann sagen. Was?
Oh nein.
Okay. Was? Ciao.
Jetzt Moment, ich hole das jetzt nach. Es heißt I Think You Should Leave. Zweite Staffel ist jetzt auf Netflix, ist eine Sketch-Show. So, ich sage jetzt einmal sowas wie, was ist denn eine bekannte Sketch-Show? Knallerfrauen.
Kay and Peele oder Kay and Peele, irgendwas.
Ja, genau. Also es sind wirklich einzelne Bits, nicht zusammenhängende Bits hintereinander. Und ich Also es gibt wenige Sketch-Shows, die richtig gut sind, finde ich, aber das I Think You Should Leave ist eine von denen, die mir am besten gefällt. Ich sprich da jetzt einmal eine vorsichtige Empfehlung aus, weil der Humor ist schon sehr speziell. Also man könnte gar nicht richtig erklären, wo jetzt die Pointe oder der Witz ist bei vielen Sachen, sondern da ist, die sind so ein bisschen pointenlos, die Sketcher. Die ist so der Weg des Comedy, also der Comedy-Weg ist das Ziel quasi. Aber es ist schon sehr zum Lachen, finde ich. Der Tim Robinson, der das schreibt und da die Hauptrolle spielt, ist schon aufgrund von seinem Aussehen, also er spielt seine Facial Features sehr aus. Er weiß, wie er die Mimik machen soll, dass es halt lustiger ist oder noch lustiger, was er da jetzt gerade macht. Und ist aber, ja, sehr spezieller Humor.
Kennt man denn von woher? Mir sagt der Name nämlich jetzt nichts. Der Hauptdarsteller, oder der ist geschrieben, schreibt wahrscheinlich auch, oder?
Er schreibt und er hat es geschrieben und ist der Hauptdarsteller. Ich kenne den auch von nirgends woher, weil der würde ihm auffallen. Der hat das sehr, der Charaktergesicht, sage ich mal. Habt ihr das gesehen, I Think It Should Leave, erste Staffel oder zweite?
Nein, leider nicht.
Ja, müsst es nachholen. Ist wirklich ganz kurze Episoden, dauern immer nur 15 Minuten. In der neuen Staffel spielt der Bob Odenkirk mit. Mhm. In einer unfassbar lustigen Rolle. Also es ist so sehr viel Fremdscham dabei bei dem Humor. Also man muss das fast alleinig daheim im Dunkeln anschauen.
Da muss das man aushalten. Paar Veränderungen für mich.
Dann würde ich ja weitergehen von Film und Serien zu Videospielen. Und zwar nur alte Kamellen bei mir leider. Nur ganz, ganz alte Kamellen. Nämlich habe ich endlich Cyberpunk fertig gespielt. 125 Stunden Spielzeit. Alle Ausrüstungsgegenstände auf legendär, ikonisch, Level 49 von 50 erreicht. Mhm. Zwei Enden angeschaut. Und der Weg dahin war ordentlich, hat mir gut gefallen. Ohne jetzt zu spoilen, am Ende, und ich bin zufrieden mit dem Ende, weil es ist halt so, das ist halt das Ende von dem Spiel und vor allem waren das meine Enden, die ich gespielt habe, aber das Ende war ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuschend. Also nicht enttäuschend im Sinne von, sie haben sich nichts überlegt, sondern ich habe mir gedacht, vielleicht ist dann ein bisschen mehr dahinter bei gewissen Sachen, aber war dann leider doch nicht. Also, es sind halt sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, die man während im Spiel hat, werden halt nicht aufgedröselt am Schluss, werden halt nicht mehr aufgegriffen. Ich habe da immer als Beispiel für das beste Videospielende, an das ich mich erinnern kann, Fallout New Vegas, wo man am Schluss dann wirklich so eine Art eigenen Film präsentiert kriegt. Ich glaube, von Ron Perlman eingesprochen, oder?
Glaube ich. War never changes.
Ja, genau. Wo man halt wirklich die
oder von Marco eingesprochen.
Oder von Marco eingesprochen.
Ich habe gerade kurz einen Ron Perlman angerufen, hätte ich sagen müssen.
Man kriegt halt bei Fallout New Vegas am Schluss wirklich so die Konsequenzen seiner Handlungen so präsentiert und ich habe mir gedacht, das ist übrigens auch bei Outer Worlds so. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist vielleicht bei Cyberpunk 2077 auch ein bisschen so, aber der das bleibt halt viel liegen am Schluss dann, wenn man gedacht hat, ja, schade. Und ich habe aber dafür jetzt schon ein neues, sehr altes Spiel angefangen, nämlich Assassin's Creed Valhalla. Naja, so alt ist das gar nicht.
Ah, okay, das ist interessant. Das möchte man auch noch irgendwann einmal holen.
Hab's angefangen. Ist, so wie es ausschaut, wieder vom Umfang her gigantischer Titel. Und hat von Anfang an sehr viel Spaß gemacht jetzt schon. Die Grafik ist fantastisch, so viel sei schon einmal gesagt. Ist zwar jetzt kein richtiger Next-Gen-Titel, ist aber optimiert für die Xbox Series X. Ja, ist wirklich eine Augenweide, was die Grafik angeht und was das Sounddesign angeht, ist auch eine Ohrenweide. Und da war es jetzt zum Beispiel so, da bin ich jetzt spielzeitmäßig ungefähr 10 Stunden rein und bin schon an einen Gegner gekommen, dem ich nicht und nicht worden bin. Und ich habe ungefähr eine Stunde lang 20 30 Anläufe gebraucht und habe ihn dann schlussendlich gebackt und habe so gut wie überhaupt kein Loot dafür gekriegt am Ende dann. Aber zumindest bin ich dran geblieben und habe ihn erledigt. Der Marco weiß ja, wie ich solche Open-World-Spiele spiele, also für mich ist alles wichtiger als die Hauptstory.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, der ist wahrscheinlich gedacht, dass man später nochmal hinkommt und dann leichter schafft, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Man hätte dann vermutlich ein bessere Loot gedroppt, weil man schon ein bisschen höheres Level hat. Aber ja, macht bis jetzt sau viel Spaß und werde mir vermutlich, wenn ich mal anschaue, wie lange ich für Cyberpunk gebraucht habe, über Weihnachten hinaus ins neue Jahr begleiten. Ja.
Aber ich bin da so bei Open-World-Spielen, ich habe da so ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas anders mache, außer die Hauptstory. Da denke ich mir immer so, ich sollte auch die Hauptstory weiterspielen. Ich sollte auch die Hauptstory weiterspielen. Soll ich nicht auch die Hauptstory weiterspielen? So geht es bei mir im Kopf eher. Weiß nicht. Aber vielleicht bin ich ja zu oldschool für solche Sachen.
Ja, wenn das ist, ja, war ein Zeichen für gute Spiele, oder? Wenn das neben Storys so viel Spaß machen, ja dann. Sonst würde ich die Hauptstory spielen, ja, wenn es nicht Spaß macht. Dann.
Und auch noch ein Zeichen für ein gutes Spiel ist, wenn man 3 Wochen auf Urlaub ist und sich dann freut, dass man Ratchet & Clank weiterspielen kann.
Das ist eher ein Zeichen für einen schlechten Urlaub, hätte ich gesagt.
Oder so. Kann man jetzt zeigen, wie man will.
Mhm. Es ist halt so, dass wenn du immer nur die Sidequests spielst, bei mir war das jetzt bei Cyberpunk so, dann kommst du halt zum Endboss und den erledigst du dann mit einem Fingerschnipsen. Also, weil du kommst halt viel zu overpowered dann schlussendlich, oder bei den meisten Spielen ist das so, du kommst halt viel zu overpowered dann zu die letzten Bosse, die dann überhaupt keine Herausforderungen mehr darstellen. Ja. Aber da hat man dann schon ein gutes Gefühl, wenn man wie ein lebender Panzer dann einmarschiert und in den letzten Bösewicht platt macht. Wie nix.
Cool. Ja.
Und jetzt kann sich der Marco noch aussuchen, ob ich über meine 4 Kilogramm schwere Limit-Lieferung reden soll oder über Casio-News.
Ja, angeteasert hast du ja deine Limit-Lieferung, also würde ich es jetzt erzählen.
Genau. Unsere Riesen-Community will natürlich das, was sie angeteasert kriegen bei unserem wunderschönen Instagram-Account danach bedient wissen.
Okay, also ich habe über eBay 2 komplette Jahrgänge, nämlich 1995 und 1996 vom Limit-Magazin ersteigert, plus dann noch ungefähr 15 einzelne Hefteln aus den Jahren 1992 bis 1995. Das Ganze hat mir die Kleinigkeit von 45 Euro inklusive Liefergebühren gekostet. Es waren dann ein bisschen weniger als 1 Euro pro Heft, was ein guter Preis ist. Und was soll ich sagen? Hey, das Limit-Magazin ist keinen Tag gealtert. Hey, das ist genauso geil, wie ich es in Erinnerung habe. Ich habe mir die Hefteln durchgeschaut und das macht einfach sau viel Spaß. Das ist so viel 90s-Nostalgie auf einen Haufen. Das ist nicht zu fassen. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, irgendeiner hat es mal in einem Blog als der Playboy für die Kleinen betitelt, was ich ein bisschen falsch finde. Ich finde die Formulierung ein bisschen falsch. Also da gibt es natürlich außer bei Wrestling-Beiträgen überhaupt keine nackte Haut zum Sehen. Aber es ist schon eine extrem geile Zeitkapsel, weil es ist so kuratiertes 90s-Material auf einen Haufen, auf ungefähr, was sind es? Ich schätze 100 Seiten, wenn es sein. Ja. Das ist richtig, weil sofort voller nostalgischer, guter Gefühle und Erinnerungen. Und die haben wir 2 bzw. 3 Ausgaben rausgesucht, über die ich ein bisschen spezieller sprechen möchte. Nämlich die Ausgabe 1194, also November 1994.
Ah ja, kenne ich noch. Gute Ausgabe.
Das ist nämlich genau die Ausgabe, ich habe genau die gehabt, genau das Heftel habe ich gehabt, unter anderem. Und das ist das Cover, an das ich denke, wenn ich an Limit gedacht habe. Und zwar ist da drauf, also da ist die Titelstory, grünes Monster, die Maske, irres Kinoabenteuer. Und man sieht einen Jim Carrey als der Mask oben. Dann ist noch ein mega Gewinnspiel angeteasert schon auf dem Titelblatt, nämlich stoppt den Million-Dollar-Man und schnappt euch euren Superpreis. Dann gibt es noch ein magisches Poster, so ein 3D-Poster. Und ein Van Damme Street Fighter Filmplakat ist in der Ausgabe. Ja, und da frage ich, hey, was will man mehr? Die Comics sind dann während der ganzen Ausgabe straight Donald, Goofy und Dagobert Comics, was fürs Limit eher seltsam ist, weil die haben halt meistens so Comics dran gehabt, die man so jetzt nicht gesehen hat bei uns in unseren Breiten gerade, nämlich so Captain Baloo oder die Dinos Comics oder Darkwing Duck. Und die zweite Ausgabe, die ich richtig super gefunden habe, weil die noch ein Gimmick beinhaltet. Und zwar war das die Ausgabe 995, wo der Sylvester Stallone als Judge Dredd vorne drauf ist. Und da wird vorne gleich schon mit riesigen bunten 90s-Buchstaben angeprangert, dass extra starke Tattoos in der Ausgabe mit dabei sind.
Stark.
Und die Tattoos sind immer noch rein. Ich habe sie gerade in der Hand, da mit einer Anweisung, wie man sie mit Wasser auf die Körperstelle aufbringt, wo man sie haben möchte. Und um die Tattoos noch kurz zu beschreiben, es ist einmal der Grim Reaper, der Gevatter Tod mit Vampirzähnen, der in einem Flammenberg steht und eine Sichel in der Hand hat. Dann ist es ein Adler mit einer Schlange in die Krallen, wo ich immer gedacht habe, das ist doch so, ist das nicht so ein amerikanisches Südstaaten-Symbol, oder? Aber da jetzt irgendwie.
Mit der Schlange weiß ich nicht. Adler
immer. Adler geht immer.
Und das dritte ist ein Schild, das am Boden liegt mit einem Haufen Knochen und einem Schädel und ein Schwert ist daneben im Boden gerammt. Ja, ich würde mal sagen, da wir ja zu dritt sind, hat da jetzt jeder ein cooles Tattoo, oder? Das es sich bei mir abholen kann. Ja.
Aber in echt?
Ja.
Challenge accepted.
Ja, entweder du Tattoos jetzt siehst vor dir, dann frage ich dich als jemanden, der schon im Knast war, jemand, der Tätowierung hat, würdest du das unironisch eins von denen machen lassen? Von denen, was du gerade erklärt hast.
Unironisch?
Ja, weil du sagst, das würde schon cool aus.
Null abgewandelt, genauso wie es da drauf ist.
Ja.
Boah. Ja, den
weil vielleicht gibt es welche, die das gesehen haben und gedacht haben, boah, ich mach das in echt. Und das haben sie jetzt.
Also den das Tod Tattoo mit der Kapuze, mit den Vampirzähnen, der ist schon, dann, ja, dann würde ich mir vielleicht sogar... Ich meine, bei mir ist ja
Marco, echt... Du
nein, ich traue mich nicht.
Zwar, dann lassen wir uns jeder eins von den drei tätowieren. Als Popkultur-Beispiel Einführungsritual.
Ja, okay, dann machen wir es halt. Fertig. Was soll da sein? Machen wir das.
Okay, dann... Okay, Andy, du postest die drei auf Instagram und wenn wir auf dem Post mehr wie 500 Likes kriegen, lass dich jeder eins
tätowieren. Dann laden wir die Lisandra ein, noch einmal, genau. Und dann soll sie uns tätowieren.
Genau.
Ja,
super.
Live im Popkultur-Beichtstuhl.
Ja.
Ja, gut. Hat keiner Zwinker von euch, gell? Nein, ist alles okay, gut.
Mhm. Was dann so. Was ich noch ganz kurz sagen will, ist, weil ich habe das nicht mehr in Erinnerung, dass es Limit, ich habe gedacht, das ist ein DIN A4-Format.
Das hat sich geändert, glaube ich, oder? Ich habe das gesehen schon mal in dem Superclown-Format.
Ja, genau. Das hat sich einmal geändert, aber es hat sich dann wieder zurückgeändert.
Oh. Oh lala.
Also, so wie ich das mitgekriegt habe, waren da immer wieder so kleine DIN A5-Ausgaben dabei. Ihr habt das dann. Die Rebecca hat da ja sehr interessiert geschaut, was sie da für ein Riesenpaket in der Post
hat. Das ist nur für Jungs, hast du gesagt.
Und dann hat sie die Suppe, weil ich hab dann so sie gefragt, ach, schau mal, das ist ja ganz komisch, manchmal sind sie DIN A4, manchmal DIN A5. Und dann hat sie die spitzen Idee gehabt, ja, sind das die Sommerausgaben, weil vielleicht, dass man sie besser in Urlaub mitnehmen kann.
Oh. Hm? Ja. Mhm. Dann hast du den alten Redakteur angerufen als Archivar und Recherche gemacht.
Und nein. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, nein, das habe ich leider nicht, aber ich habe da jetzt zwei vor mir liegen, die sind DIN A4, die sind immer aus den Wintermonaten und die kleine Ausgabe ist aus dem Juli, also vielleicht ist da sogar was dran, dass das wäre natürlich ein Wahnsinns-Service für die.
Aber ich kann mich erinnern, es haben so Computerspielmagazine auch mal auf so ein Kleinformat gesetzt. Das war dann das reine, ohne irgendwelche DVDs dabei, sondern nur, du willst lesen. Aber das müsste viel später gewesen sein. Ich habe gedacht, dass das vielleicht irgendwie, der Verlag hat gemeint, okay, das ist jetzt das neue Format, aber wenn sie es wieder zurückgewechselt haben, könnte das mit Sommer stimmen.
Was ich immer so eindrucksvoll finde, ist, oder so faszinierend, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Magazin 1998 eingestellt worden. Und zwar, jetzt muss ich kurz schauen, ich glaube mit einer Auflage für 120.000 ist es eingestellt worden. Und das ist ja, da würden sich ja heutzutage Printerzeugnisse alle Finger danach ablecken, 120.000 Auflage, das ist ja Wahnsinn. Und damals hat man es eingestellt, weil nicht mehr rentabel.
Andere Zeit, anderen Stellen war der Print noch gehabt. Ja. Wobei ist ja, wie gesagt, ich habe im Urlaub jetzt da als Retro-Gamer gelesen, was ich immer sehr, sehr gern ließ. Es hat schon was. Also erstens mal vom Bildschirm wegkommen. Und zweite, das so Magazin durchblättern, aber eben das ist halt wie jetzt bei dir beim Limit und bei mir beim Retro Gamer, weil es halt Retro-Sachen sein. Weil das hat der Marco eh letztes Mal schon gesagt, jetzt holst du halt deine aktuellen Infos, holst du einfach viel schneller und viel besser aus dem Internet. Aber gerade für solche Sachen, so Retro-Sachen, also ich glaube, wenn sie jetzt die Bravo wieder auflegen taten.
Was gibt es denn immer?
Von damals, so, okay. dann würden sich das wahrscheinlich viele aus dem Retro Gedanken wiederholen und durchblättern, oder? Einfach nur, weil es halt durchblättern viel cooler ist. Aber einen Bericht über die Backstreet Boys im Internet zu lesen, wird eher weniger machen.
Ja, aber jetzt habe ich
den Retro-Touch, finde ich halt cool.
Jetzt habe ich gerade was Interessantes gerade offen da am Browser. Schätzt mal, was die Auflage von der Bravo im ersten Quartal 2021 war. Wie viel
Print,
ja, aber nicht im Monat, sondern weil die Limit hat man ja mit 120.000 im Monat eingestellt. Und jetzt schätzt du mal, was die Print Bravo im ersten Quartal für Auflage gehabt hat.
Quartal.
50.000, 40.000.
300 Millionen. Vielleicht.
30.000.
85.000 Exemplare, was ich schon ganz ordentlich finde. Und das ist gegenüber 2015 gestiegen. 2015, das habe ich jetzt falsch gelesen. Oh nein, das ist ja viel furchtbarer. Oh je, ich wollte jetzt sagen, oh je, jetzt ist die Bravo noch gestiegen, aber das ist ein Rückgang um 72.000 Exemplare im Vergleich zu 2015. Oh nein, wie traurig. Ja, da sieht man mal, wie schlimm. Ja. Wie der Egan Spengler 1984 schon gesagt hat, Print is dead.
Ich wollte gerade sagen, ich schaue jetzt da nicht so oft, aber gibt es von Bravo einen YouTube-Kanal oder so? Machen die das jetzt alles online?
Bravo TV?
Ja, oder halt den Inhalt vom Magazin einfach so als Filmbeiträge oder so irgendwie. Ich glaube, dass das funktionieren könnte.
Es gibt bravo.de, das ist halt so.
Weil jedes Mal, wenn ich bei YouTube irgendwie in die Trends reinschaue, dann überrascht mich immer, was ich alles nicht kenne und was für ein Schrott da angeschaut wird. Und dann sind halt irgendwie so, die irgendeine Lehrerserie oder so. Und dann denke ich mir, ja, das hätte damals in Bravo genauso sein können. Das ist halt jetzt ein YouTube-Video. Aber es ist nicht von denen, es ist von irgendeinem anderen.
Ich weiß nicht, ob das heutzutage bei den Emmern, ich weiß nicht, was die Kids, ob die das noch konsumieren würden, aber ich glaube, da gibt es sowas wie die Bravo, hat wahrscheinlich noch gegen YouTuber oder gegen Influencer keine Chance heutzutage, oder hätte ich gesagt, jetzt vom Gefühl her.
Ja, wenn sie es früh genug gestartet hätten mit YouTube, aber ich glaube, das ist halt wie die meisten Printmagazine, haben die das halt verschlafen. Ja. Ein Online-Auftritt.
Ja, das war's bei mir. Und die Casio, die perfekt recherchierten Casio Stories gibt es dann für die nächste Ausgabe.
Ja, gut. Hat mich gefreut, dass ihr mal dabei sein habt dürfen jetzt als Regulärer. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Wir haben noch gar nicht über Sitcoms geredet. Was? Ah, okay. Das überrascht mich jetzt.
Ach shit, hab bald vergessen, unser Hauptthema.
Ja, dann machen wir das jetzt, oder?
Machen wir das doch. Marco ist, wie es merkt, ist der Marco hauptsächlich bei uns, um für Einleitungen und Überleitungen zu sorgen.
Ja, und Ableitung.
Das macht er wirklich. Und Ableitung. Das macht er wirklich grandios.
Wir haben uns eine Liste zusammengeschrieben. Und ich glaube, wir sind uns schon einig, wie wir durch die Liste durchgehen. Und zwar nicht so von alt und neu, sondern dass wir mal abwechselnd eine alte und eine neue Serie besprechen, weil das ist dann, wie ich es genannt habe, ein Sitcom-Sandwich. Und das ist objektiv lustig.
Und das schlägt gleich den Bogen zum Suppen von vorher. Wegen Subway und Sandwich. Ja. Wow. Flach wie Zwiebeln.
Boah, da
werde
ich noch wach liegen am Abend über das nachdenken. Ach, ob das geplant hey, like, war
so,
oder ob das...
So wird das nichts mit dir hören.
Ob sich das einfach so übergeben hat.
So wird das nichts mit dir Einschaltquoten.
Ja, mit Abschaltquoten haben wir.
Abschaltquoten haben wir dann mit solchen Gags.
Ja.
Jetzt haben wir schon Marco dabei, damit wir vielleicht noch drei Freunde dazu kriegen, die das
auch. Ja, der Vater. Aber ich glaube, er hat sich auch noch angekocht. Ich glaube, das war's. Mehr ist drin.
Dem wird es gleich fad sein wie meine Eltern.
Ja, aber da ja, werden vielleicht ein paar Sachen kennen jetzt von den Sitcoms. Die sind ja. Auch wir haben da genau. Alte Schinken angeschaut ein bisschen.
Schaut, dass er die Folge nicht mal anmacht.
So, Jungs, jetzt sagt's mal, was ist denn eure private Meinung oder vor ihr euch jetzt auf Wikipedia und so ein bisschen erkundigt habt, was eine Sitcom ist und was die definiert, was ist denn eure private Meinung? Wie hättet denn ihr noch vor 2 Monaten eine Sitcom definiert?
Alles, wo Lacher eingespielt sein.
Okay.
Ja, ich weiß sogar schon ein bisschen modern und sage, die Lacher müssen die nicht sein, aber es ist halt so das typische Spiel zum größten Teil nur an einem Ort, so. Hätte ich gesagt.
Also Lacher eingespielt oder Lacher oder vorher Studio aufgezeichnet. Ja. So, das sind echt die 2 Sachen. Aber stimmt, so Kammerspiel, das, wenn man mehr genauer drüber nachdenkt, ist das eigentlich bei den Sitcoms, die ich jetzt als Sitcoms aufgefasst habe, so. Wobei es jetzt, glaube ich, im Wandel der Zeit oder über die Zeit ein bisschen gewandelt hat.
Aber ihr habt es eh schon ziemlich gut zusammengefasst, weil, oder ihr habt es eh schon lauter richtige Sachen gesagt, weil bei einer Sitcom ist ja so, dass man ja jetzt einmal die Konservenlacher im Ohr hat, gell? Und da muss man dazu sagen, das ist ja nur im Deutschen so, die Konservenlacher, weil bei der Synchronisation die Lacher vom Publikum nicht mit übernommen werden können, weil die Gags an einer anderen Stelle sind und weil die Tonspur, das heißt die Lacher aus dem Publikum und die Dialoge von den Schauspielern ja alle auf einer Tonspur sind. Und deswegen gibt es im Deutschen bei der Synchronisation die Lacher aus der Konserve. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, das ist im Amerikanischen auch so, aber im Amerikanischen sind wirklich viele Folgen vor Publikum aufgenommen worden. Das heißt, wenn man bei...
Der Big Bang ist ja vor Publikum aufgenommen, oder?
Genau, das ist auch so...
Vor Corona ist ja...
Zumindest einige Folgen. Weil es gibt ja beim Al Bundy zum Beispiel, bei der schrecklich netten Familie oder Married with Children, da gibt es ja den einen Lacher, den man in jeder Folge dreimal
die
hört.
Die Frau, die da so markant lacht, ja.
Ja, und der Typ mit dem tiefen Lacher, oder?
Genau, ja.
Aber das sind aber echte Lacher aus einer Live-Aufzeichnung gewesen, oder? Und spät wiederverwendet worden, oder? Wie ist das?
Das sind zum Teil Lacher und da gibt es ein bisschen ein scary Fact dazu. Das sind zum Teil ganz alte Aufnahmen von Sitcoms aus die 50er und 60er, wo halt viele nicht mehr leben.
Ah, okay.
Zu Tode gelacht.
Jetzt muss ich noch ein bisschen, ganz kurz noch ein bisschen Wikipedia-Knowledge droppen. Sitcom kommt ja für Situationskomik und Wikipedia beschreibt es also schön, dass die Sitcom ein Format ist, in der von Handlung getrieben Gags und Pointen eine nach der anderen abgefeuert werden und alles quasi von einer Handlung zusammengehalten wird, die immer die gleichen Leute betreffen. Das heißt, der Sitcom-Seher muss sich schnell zurechtfinden, wenn man sich seine Restaurante-Pizza aus dem Ofen geholt hat und die Kohle aufgemacht hat und der Al Bundy oder der Tim Taylor legen los, dann muss man sofort wissen, woran man ist. Man muss sich sofort ohne viel Vorgeplänkel, so wie wir das haben, einfinden können und gleich loslegen und Spaß haben mit den Charakteren. 25 Minuten lang. Und wir haben uns jetzt eine Liste zusammengestellt, ein schönes Google-Dokument, wo wir unsere Sitcoms reingeschrieben haben, über die wir gern reden würden. Und das ist eine ziemlich lange Liste geworden, die in die frühen 60er anfängt und in die sehr späten 2010er aufhört. Und ja, wie der Markus schon gesagt hat, wir würden da immer die älteste und die neueste uns quasi von beiden Enden der Wurst immer so was wegknappern.
Ich habe Sandwich gesagt, nicht Wurst. Aber es auch funktioniert auch. Wurst funktioniert auch.
Ja, machen wir es doch.
Genau. Und dann sollen wir mit der Ältesten anfangen?
Ja.
Ja, natürlich. Alter vor Schönheit.
Alter vor.
Und Schönheit ist ein super Thema für die Serie.
Genau. Und zwar geht es da um die Monsters. Gestartet 1964, geendet 1966 und in die 2 Jahre lang 70 Episoden rausgehauen, was eh schon ganz gut ist für 2 Jahre, oder?
Ja. Mhm.
Genau. Wer möchte anfangen mit den Monsters?
Ich möchte kurz das erklären mit Schönheit, weil das ist ja der Running Gag, dass sie eine Tochter haben, die Blonde, die halt ganz anders ausschaut wie die restlichen Monsters, wie der Herman Monster, der eigentlich wie Frankensteins Monster nachempfunden ist. Und die halt meinen, dass ihre Tochter eigentlich die hässliche ist, die Blonde, die was halt alle für hübsch, also wir für hübsch halten. Das habe ich immer ganz lustig gefunden. Das ist
quasi Schönheitsideal der Zeit darstellt, oder?
Das habe ich ganz lustig gefunden immer. Und das ist ja noch in Schwarz-Weiß sogar Folgen, oder? Gibt es da? Das ist nicht ganz falsch.
Das ist, glaube ich, alles. Das ist
in Schwarz-Weiß, glaube ich, gestartet, oder? Oder nachkoloriert?
Oder nachkoloriert,
also das kann auch sein. Ich kenne nur Schwarz-Weiß-Folgen. Ich habe nie eine Farbfolge gesehen.
Aber ich muss auch sagen, für mich vermischt sich die Monsters und die Addams Family ein bisschen. Manchmal weiß ich jetzt nicht, okay, ist das jetzt von den Monsters oder ist das von der Addams Family? Weil ein paar Ähnlichkeiten gibt es schon. Zum Beispiel der kleine Bruder, oder? Der ist ein bisschen ähnlich.
Ja, sie, die, oder?
Die Morticia, in der Addams Family, wie heißt sie denn hier? Die Lily, oder ist das? Lily Monster.
Ja, das sind ja so ein bisschen, also der Großvater ist ja ein Vampir und der kleine Sohn ist ein Werwolf, der Vater ist Frankensteins Monster und sie ist auch eine Vampirin, oder?
Ist ein Vampire, aber steht da. Ja, wird stimmen.
Aber Lily Dracula Monster heißt sie, also sie ist in Transsilvanien geboren, da wird sie wahrscheinlich ein Vampir sein, schätze ich. Und Feministin übrigens.
Der Gag, dass die Tochter so ganz hübsch und normal ist und quasi sie sich dann immer für die Tochter entschuldigen, für ihr Aussehen und für ihr Getue, das ist ein ziemlich progressiver Gag eigentlich für die damalige Zeit. Ziemlich clever. Was ich mich gefragt habe, ist, ob der Schauspieler, der in Herman Monster spielt, mir ist noch gleich gegangen wie euch, ich habe da einmal sehr viel verwechselt von die Folgen. Und zwar nicht wegen der Morticia Addams und ihr, sondern weil ich gedacht habe, dass der Large und der,
ähnlich.
Der Mann von den Monsters, dass das die gleichen sein sollen. Also ich habe da wirklich gemeint, ich schaue die gleiche Serie, wenn ich den gesehen habe. Ich habe das nie auseinanderhalten können, wobei ich dazu sagen muss, dass ich die in einem sehr jungen Alter gesehen habe. Also ich glaube, auf alle Fälle Volksschule. Also ich war da, glaube ich,
ich kann mich erinnern, dass wir in der Schule HTL, also was ist das für internationaler Schulbezeichnungs, höhere Schule, sag ich, oder?
Ja,
haben wir im Englischunterricht so Originalfolgen von den Monsters angeschaut, weil das ein recht einfaches Englisch war, was da vorgekommen ist. Von daher kenne ich noch ein paar Folgen auch. Also ich glaube, ich habe natürlich nicht zum Original-Ausstrahlungstermin, habe ich natürlich nicht geschaut. Aber ich kann mich an viele Farbfolgen erinnern, deswegen weiß ich nicht, ob das nachkoloriert worden ist oder nachgedreht, neue.
Also es hat Farbfolgen gegeben, das ist wahrscheinlich nachkoloriert worden, demnach. Aber ein Fun Fact, dass der Vater aus die Monsters spielt bei Friedhof der Kuscheltiere in Nachbarn.
Okay.
In Nachbarn von der Familie, denen in Friedhof zog.
Ah, stimmt. Der hat ja, genau, ja.
Ja, der, ganz witzig.
Der ist, schaut euch noch ganz, weil er ist ja ziemlich groß, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was an ihm außergewöhnlich ist, weil er ohne den Kopf, ohne den Stirnvorbau, den er da hat in der Maske, schaut er noch ganz normal aus.
Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, gibt es, glaube ich, auch bei der Oma früher ein paar Mal gesehen, so nebenbei. Es war halt als Kind witzig, weil es halt lustig ausgekommen. Aber jetzt habe jetzt keine größere Verbindung dazu eigentlich.
Ja. Ich glaube, so wie bei ziemlich allen hat es da eine Zeichentrickserie davon gegeben vielleicht. Also von Addams Family auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, von jemandem ist das auch, oder? Oder täusche ich mich da?
Weiß ich gerade gar nicht.
Ja, da hätten wir vielleicht doch recherchieren können selber.
Ich weiß, dass es wird bei die Monsters werden bei, weil ich mich jetzt vor kurzem ein bisschen mehr mit Gremlins 2 beschäftigt, dass da die Figur vom Vampir, der bei die Monsters den Großvater spielt, der kommt ja bei Gremlins 2 auch nochmal vor, dass er in dem Fernsehstudio arbeitet. Also in dem Corporation-Gebäude. Ja. Mir ist als Kind immer vorgekommen, dass das so die Art und Weise von Horror und, also jetzt nicht Horror eigentlich, aber die Horrorkomödienhaftigkeit von der Serie hat mir auch bei der Addams Family so gut gefallen. Also das ist schon die Serie, die mich dann dazu gebracht hat, dass ich Addams Family schaue. Und die Addams Family Filme, die habe ich in ganz guter Erinnerung eigentlich. Die haben mir sehr gut gefallen als Kind. Und mir kommt davor, dass die Addams Family Sitcom, die Schwarz-Weiß-Sitcom, jetzt aber nicht so lustig war wie die Monsters.
Also die Monsters schon, für mich verschwimmt da viel. Also, also so viel habe ich dann doch nicht gesehen von denen. Aber es ist von der Serie von die Monsters, sind ja andere Schauspieler wie vom Film, sind wir sicher, oder? Weil es ja viel Zeit dazwischen gewesen ist.
Du meinst die Addams Family?
Ja, die Addams Family meine ich jetzt.
Ja, das sind andere, ja. Genau. Das ist nur der Look von denen ist halt gleich, beziehungsweise ähnlich, aber ja. Die sind schon andere Schauspieler. Gut, dann gehen wir von der Ältesten direkt zur neuesten Sitcom und das wäre dann Silicon Valley, gestartet 2014, geendet 2019 mit in 5 Jahren nur und dann 53 Folgen.
Leider, muss ich da sagen.
Aber das ist einfach so, oder? Man macht jetzt nicht mehr so viele Folgen für Serien. Was früher eine Season oder ja, eine Season mit 24 Folgen war, das gibt es heutzutage nicht mehr, oder? Das ist ja, macht keiner mehr.
Ja, bei Sitcoms glaube ich schon, oder? Weil Brooklyn Nine-Nine hat ja auch immer relativ viele Folgen.
Ja, aber jetzt auch nicht mehr, können wir vor, die haben auch zurückgedreht. Aber das kann auch Corona-bedingt sein.
Ja.
Ich meine, es ist wahrscheinlich das Format. Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, die haben immer alle 28 bis 30 Minuten gehabt. Und dann trotzdem eigentlich nicht einmal 10 Folgen pro Staffel. Oder? Mhm. Ist schon, für's, weil normalerweise haben Serien, die was so kurze Episoden haben, meistens dann doch die 22 Episoden pro Staffel, oder? Also How I Met Your Mother, Big Bang, das ist glaube ich immer so um die 22, 24 Episoden pro Staffel.
Ja. Das ist die typische Halloween-Folge und eine Weihnachtsfolge.
Genau, das ist eigentlich schon relativ wenig und ich glaube aber, das ist irgendwie das wirkt, ich habe Silicon Valley wirklich durchgesuchtet. Ich habe das wirklich, das war eine meiner Lieblingsserien, weil es eben ein bisschen so aus meiner Welt kommt, oder? Also die ganze Startup-Szene, jetzt zwar nicht so Softwareentwickler, aber ich bin ja auch immer wieder mit so Startups unterwegs. Und da halt hat es halt sensationell, also das spielt halt mit alle Klischees. Die es nur gibt, über sie von was man schon irgendwie nur am Rande, wenn man sich noch ein bisschen damit beschäftigt, aus Silicon Valley hört oder mitkriegt. Und eben auch mit dem großen Unternehmen, Holy heißt es jetzt da, was halt eigentlich quasi Google sein soll. Und sie sind halt das kleine Startup, das da immer wieder mit Google aneinander gerät. Und die Charaktere sind alles super witzig gemacht. Ist das vom Mike Judge? Der man vielleicht von Beavis and Butthead kennt, die älteren Semester.
Und ja, Office Space.
Und King of the Hill hat er gemacht. Und du merkst halt, da ist auch wieder so viel Liebe, so viel Recherche. Das ist so gut, die einzelnen Charaktere fassen eigentlich perfekt die gesamte Startup-Szene zusammen. Oder? Also wenn man mit einem Startup zu tun hat, dann findet man jeden der Charaktere, die sie da beschreiben, perfekt wieder, oder? Also sie haben jedes Klischee wirklich perfekt ausgearbeitet. Es ist super witzig, sind super lustige Gags, super lustige Charaktere, vielleicht noch einmal lustiger, wenn man sich ein bisschen damit identifizieren kann oder ein bisschen damit in der Welt sich auskennt oder in der Welt sich bewegt. TJ Miller spielt auch noch mit in die ersten 4 Staffeln, dann eben nicht mehr nachdem er ein bisschen, glaube ich, Größenwahnkrieg hat, leider, weil ich TJ Miller auch sehr, sehr witzig finde.
Das ist der, was bei Deadpool in der Bar ist, oder?
Genau.
Er war, glaube ich, auch der Regisseur, oder? Vom ersten Teil von Deadpool.
Oh, das weiß ich nicht.
Das glaube ich fast nicht.
Bitte?
Das glaube ich nicht.
Aber ist auch ein lustiger Typ, hat sich aber eben selber wieder ein bisschen ins Ausgeschaut. Doch, hat so, nein, aber Tim Miller hat, doch, nein, das ist ein anderer Tim Miller.
Ah, okay.
War witzig. Mhm. Ja, das ist ein anderer Tim Miller. Na, warte mal, hast du eben, ich bin jetzt, hast du mich total durcheinander gebracht.
Ja, was?
TJ Miller und Tim Miller.
Ah, so okay. Okay.
Hat sich eben leider dann selber ins Out geschossen, war aber ein mega lustiger Charakter in Silicon Valley. Und gerade kurz, um was es geht, also der Hauptcharakter ist eben der Richard Hendricks, ist Softwareentwickler, arbeitet eben bei Holy, und hat in seiner Freizeit eben so ein ganz revolutionäres einen Algorithmus geschrieben, so zum Komprimieren von Daten. Und der will ihm seinen Chef abkaufen und der will, entscheidet sich halt dann quasi das nicht anzunehmen, sondern nimmt ein anderes Angebot von einem anderen Investor an, der mit ihm, statt ihm die 10 Millionen zu geben, eben ein Startup zu gründen. Und dann geht es über die ganze Entwicklung von dem Startup und die ganze Gründung und die ganzen Ups and Downs und wie viel Geld sie haben und wie sie vom überhaupt kein Geld machen, wie sie größere Büros kaufen und sie immer so knapp. Also es ist also das klassische Startup-Universum, wer da erzählt und eben auch die ganze Startup-Welt. Und da kommt halt der Milliardär, der halt einfach total verzweifelt ist. Einmal kommen sie zu ihm, weil der dann auch bei ihnen einsteigt, dann kommen sie zu ihm ins Haus und er ist total fertig, alles zerschlagen, weil er sagt einfach, er ist jetzt broke, also er ist jetzt pleite, weil er einfach quasi im dritten Punkt verloren hat, oder? Oder er ist jetzt halt kein Milliardär mehr, sondern nur mehr Millionär, oder? Weil er halt keine Milliarde mehr hat, sondern eben nur mehr die 999.999 Millionen. Nein. Und das ist einfach so witzig, weil sich das, weil halt einfach das so super dargestellt ist, oder wie für den wirklich, er ist jetzt einfach, er ist quasi pleite, das Leben ist vorbei, weil er ist kein Milliardär mehr, er ist nur ein Millionär. Und das ganze Übertriebene und die ganze Bubble wird halt super gut dargestellt. Und es macht echt richtig viel Spaß, das anzuschauen. Also kann ich nur jedem, der sich ein bisschen so für die Startup-Szene interessiert, und auch für Programmierer oder Informatikstudenten. Oh yeah. Zum Beispiel, du warst für mich wahrscheinlich eher der Guilfoyle, das ist einer aus seinem Team.
Das ist jetzt eine Beleidigung. Nein. Ich nehme es als Kompliment auf. Okay.
Das ist jetzt einer aus Herr der Ringe, das weiß ich genau.
Der Guilfoyle ist super, weil das ist ein kanadischer Entwickler. Der ist halt der volle, so der ruhige Typ. Schaut ein bisschen aus wie du. Schaut echt ein bisschen aus wie du,
ja. Marco. Aber ihr wisst ja, partmäßig arbeite ich für ein anderes Projekt, nämlich, das heißt Penner Undercover. Deswegen schaue ich so aus.
auf ProSieben.
ProSieben Startup, Penner Undercover.
Sat1.
Ja, und eben Byte Piper heißt ihr Unternehmen und da ist eben der Guilfoyle, ist da quasi Entwickler und Administrator und ist halt so das volle super Nerd, aber voll gut. Nebenbei noch Satanist und ist einfach witzig, geiler Typ. Und haben sie noch einen Inder, der halt der Pakistani, Java-Entwickler und dann gibt es noch einen Asiaten. Sie spielen halt mit allen Klischees, es ist wirklich richtig, richtig lustig. Und auf jeden Fall eine uneingeschränkte Empfehlung meinerseits. Sehr, sehr lustige Serie, aber auch schon, wie man feststellt, für mich relativ weit weg von einer Sitcom, weil es spielt einfach an extrem viel unterschiedlichen Locations und es hat zum Beispiel keine Lacher. Also ist kein Live-Publikum. Also ist jetzt aber kein Kammerspiel.
Was hat denn heutzutage noch Lacher? Ich glaube, das gibt es einfach nicht mehr.
Doch mehr, schon? Wie man denkt. Man hört sie leider
nicht
mehr.
Ja, okay, dann schaue ich dir einfach auch nicht mehr die neuen Sachen. Ich gedacht, dass das ab, was nicht, vor 5, 6 Jahren das aufgehört hätte gedacht.
Ja, in meinem
Kopf. Oder 10 Jahre, noch länger.
In meinem Kopf ist Big Bang
Theory. Seit Scrubs so ungefähr.
Big Bang Theory das letzte, oder?
Gedacht.
Also Big Bang Theory hat auf jeden Fall noch eingespielte Lacher. Two and a Half Men.
Ja, aber das,
How I Met Your Mother.
Das ist ja, hat sie ist ja jetzt als schon länger aus, oder? Das ist ja auch schon länger nicht mehr.
Ja, aber das sieht man auch bei unserer Liste, dass man halt jetzt von den neuen Sachen echt, das sind 5, 6 Jahre dazwischen. Und bei den anderen, da ist echt jedes Jahr irgendwie eine neue Serie, die einfach im Free-TV gekommen ist und die einfach geschaut hat, weil nichts anderes gegeben hat.
Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt auch ganz blöd, was ist denn jetzt eine wirklich ganz aktuelle Sitcom?
Ja, das ist eine gute Frage. Man müsste eigentlich ja nur schauen, bei den Emmys oder irgendwo, oder? Da wird ja immer, oder wenn die ganz neuen Sachen...
Ja, Brooklyn Nine-Nine ist eine Sitcom, die immer noch läuft. Also das ist eine aktuelle Sitcom.
Ja, 2013 gestartet, also so neu ist jetzt...
Ja, aber läuft immer noch. Also das ist ja...
Ja, läuft schon noch, ja.
Wenn man so schaut, die besten Sitcoms von 2020 auf dem Moviepilot sagt Solar Opposites. Aber Solar Opposites ist auch kein Sitcom, oder?
Ja, das ist jetzt die Sache. Eigentlich hätten wir Comic oder halt Zeichentrick auch dazu nehmen müssen, oder?
Ja, weil die Simpsons... Ich hätte gesagt, die Simpsons sind auch ein Sitcom, ja. Eigentlich.
Also jetzt, aber haben wir nicht.
Ja.
Also ich hätte sie am Anfang schon ausgeschlossen, aber eigentlich würden sie schon passen. Mhm.
Das ist so wie Family Guy oder American Dad wären ja eigentlich auch Sitcoms. Die spielen ja mit dem Klischee. Zum Teil werden Lacher eingespielt oder sie verweisen auf die Honeymooners. Also zum Beispiel die Honeymooners kann man bei Family Guy ganz oft vor. Ich glaube, die sind sich schon bewusst, dass sie, oder es ist schon so, dass das Sitcom Strukturen hat. Nur für mich, aufgrund dessen, dass es animiert ist, ist für mich halt einfach Cartoon als eigenes.
Ja, weil es ist schon so, dass das Zusammenspiel der Charaktere, oder, das ausmacht. Und ich weiß nicht, ob in einem Tonstudio das nachvertonen, ob das dann noch zählt, weil das ist schon was anderes. Und manche Sitcoms wären ja so gut, weil man einfach merkt, okay, die Chemie zwischen denen stimmt einfach und deswegen ist es lustig.
Ja, das ist halt bei Family Guy schwierig, weil das zum größten Teil bloß eine Person ist.
Ja, deswegen hätte ich es eben nicht zu Sitcoms gezählt, weil ich dachte, okay, da wird zuerst alles geschrieben und animiert und dann ist schon lustig und dann redet halt der auch nicht drüber. Der macht es nicht lustiger oder weniger lustig. So.
Ja, aber am Ende fürs Publikum, die Komik entsteht schon aus der Situation oder aus dem Zwischenmenschlichen heraus, auch bei die Simpsons. Also die Gags bei die Simpsons passieren ja auch zwischenmenschlich, also zwischen dem Mo und dem Homer oder zwischen dem Bart und der Lisa. Es ist ja, man könnte die Simpsons heutzutage filmen mit der Computertechnik. Also.
Ja, aber ich meine irgendwie so, ich verbinde es immer mit einem Schauspieler und der ist halt, hat eine Nebenrolle unter Anführungszeichen. Der gibt zwar die Stimme dem, aber der ist halt, der schaut nicht aus wie der und so. Die Mimik und so gibt es nicht.
Ja.
Deswegen hätte es irgendwie ausfallen lassen, aber eigentlich hätten sie die Liste tun sollen.
Die aktuellste Sitcom war eigentlich WandaVision, gell? Aber ich wollte nicht über Marvel reden.
Ich habe nicht mehr gewusst, dass das ein Sitcom wirklich ist. Also, ich würde gerne über Marvel reden, aber es ist. Da muss ich jetzt so viel nachholen, glaube ich.
Ja,
da habe ich gleich eine Frage, eine Zwischenfrage, Michi. Du als Mr. Bitte. Marvel. Würdest du sagen, dass jede von den Serien das Universum bereichert hat von Marvel? Oder gibt es welche, die du sagen könntest, kann ich auslassen? Oder?
Also von den drei, was bis jetzt gestartet sind, also WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Loki, am meisten Loki. Also Loki ist so bahnbrechend fürs MCU und für die Weiterentwicklung vom MCU. Also ohne Loki war es wahrscheinlich nicht gegangen. Und WandaVision und Falcon and the Winter Soldier erzählen halt, ähnlich wie wir vorher über Star Wars geredet haben, die erzählen halt mehr aus dem Universum, um das Universum einfach ein bisschen besser zu verstehen. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Zusatzmaterial, Bonus-Features quasi. Ob ich die jetzt brauche, WandaVision, weiß ich nicht, WandaVision hat schon, glaube ich, auch noch ein paar neue Charaktere eingeführt und so, die vielleicht noch wieder auftauchen. Aber wo jetzt WandaVision, ob man das braucht, war es mega gut, ist wirklich cool. Falcon and the Winter Soldier war gut, unterhaltsam, aber jetzt nichts, was ich mir nochmal anschauen würde. Und Loki schaue ich mir fixer zweimal an, weil es einfach so cool ist, weil es so viel beiträgt zur Entwicklung vom MCU.
Okay, das waren die 2 Minuten Marvel. für den Podcast. Genau.
Ich weiß nicht, was ich da als Archivar und Listenführer jetzt davon halten soll, dass da zwischen Silicon Valley und, und bezaubernder Genie.
Soll man da vielleicht dann so einen Sound einspielen? Marvel Minute. Und dann kommt es und dann wieder,
jetzt ist es vorbei. Dann könntest ja du vorhin deiner Erzählerstimme, kannst du mir das schicken, dann
kann ich
das
machen. Ich muss den Ron Perlman nochmal anrufen.
Ja, genau.
Schauen wir mal.
Gut, Entschuldigung.
Aber machen wir da weiter, ja. Andy, wir haben verstanden.
Wir haben verstanden, dass du die Schnauze voll von Marvel.
Die strenge Bibliothekarbrille setzt darauf.
Ja, so eine Brille mit den Bügel unten. Die Bügel unten.
Ja. Ja, genau. Oder so eine, was vor die Augen zusammenklippen kannst.
Ja, genau.
Die hat gar keine Bügel, ja genau, da ist auf die Nasen tun.
Ein Zwicker. Wie der Dagobert. Der nächste Eintrag, und da freue ich mich jetzt drauf, wäre bei uns auf der Liste die bezaubernde Genie auf Englisch, I Dream of Genie, 1965 gestartet, 1970 beendet, 5 Jahre gelaufen und in die 5 Jahre 130 Episoden produziert.
Ordentlich.
Ja, ist die bezaubernde Genie eine Sitcom, die wirklich viel geschaut habe als Kind.
Wegen der bezaubernden Genie?
Ja, wegen der bezaubernden Genie und generell halt wegen dem, was die Serie so gut macht, nämlich das Zwischenmenschliche zwischen im Tony, der Genie und im Kollegen vom Tony. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie er heißt. Sein Kumpel, der immer vorkommt.
Das ist der Healy.
Ja, der Healy, genau. Die Story ist so, dass der Tony ist Astronaut und landet mit seiner Kapsel auf einer verlassenen Insel aufgrund von einem Navigationsfehler. Und auf der verlassenen Insel findet er am Strand eine Flasche, die so für sich selber rumrollt. Und er macht die Flasche dann auf und die Genie kommt raus und kann aber nur Persisch reden. Und dann versucht er sich halt mit ihr zu unterhalten und es geht halt nicht. Und er wünscht sich dann, ich wünscht, sie würde Englisch reden oder ich wünscht, wir könnten uns verstehen und dann erfüllt sie ihm den Wunsch, weil das versteht sie offensichtlich und kann dann Englisch.
Macht sie da schon so die Hände verschränken?
Ja, genau, Hände verschränken, blinzeln. Ja. Und dann unterhalten sie sich und sie wünscht dann einen Rettungshubschrauber für ihn herbei und er sagt dann, sie ist frei und sie verschwindet dann zurück in die Flasche und rollt in seinen Rucksack rein mit der Flasche, dass er sie mitnimmt heimlich. Und so fängt dann die Sitcom an, die von der bezauberten Genie. Und seitdem leben halt der NASA-Astronaut, der NASA-General, glaube ich, ist er dann, und die Genie zusammen bei ihm in der Wohnung. Und ich habe das als ein sehr, ich sage jetzt mal, wenn man das unter heutigen Gesichtspunkten schaut, wenn man das jetzt mit heutigen Augen schaut, dann kommt da sicher ganz viel vor, was überhaupt nicht funktioniert in der Serie. Damit angefangen, dass sie ja eigentlich eine Börserin ist, aber halt weiß und blond und überhaupt keine, es kommen nur weiße Menschen drin vor und das Frauenbild ist wahrscheinlich auch von anno dazu mal also furchtbar. Aber ihr habt die Serie als eine sehr unschuldige, niedliche Unterhaltung in Erinnerung, in der die beiden oder die drei Hauptcharaktere miteinander sehr gut und lustig funktionieren. Und ja.
Ja, ich kann mich schon erinnern, da hat es halt immer diese Szenen gegeben, wo er in die Flasche geschaut hat und innen ist das so wie ein kleines Zimmer gewesen oder so, fast von der Genie, die hat da dran gewohnt.
Ja, genau.
Das kann ich mich erinnern, das hat halt voll riesig dann wieder gewirkt, wenn man da reingeschaut hat. Aber es ist halt nicht so viel hängen geblieben, es war auch fast zu früh, würde ich sagen, für mich.
Es waren halt dann immer auch so Situationen, wo das dann zu erklären war, wer sie ist. Und ich glaube sogar, das ist dann so, er ist ja eigentlich verlobt und sie sorgt dann dafür, dass die Verlobung quasi gecancelt wird, weil sie sich...
Ach so. Ja, also das, aber ist da Love Interest? Ich weiß nur, dass da sein Freund, oder? Der hat immer so ein bisschen auf die Genie geschielt.
Ja, der war eingeweiht, oder? Also der hat das
gewusst. Ja, der bisschen ja.
Der war eingeweiht. Und ich glaube, das Love Interest war so, dass die Genie halt in einen Tony sich verliebt hat und er aber nicht in sie. Und das war, glaube ich, die Schwierigkeit, dass er die Liebe von ihr nicht erwidert hat, was ich mich so erinnern kann. Und ich weiß, dass das dann aber schlussendlich so aufhört. Also da kann man jetzt, glaube ich, nach 60 Jahren schon einmal spoilen.
Spoiler-Alarm.
Die Genie heiratet den Tony dann am Schluss und verliert all ihre Genie-Fähigkeiten und wird ein normaler Mensch, wenn ich mich richtig erinnere.
Rocker wahrscheinlich trotzdem neues Genie-Outfit, oder? Also bauchfrei, weil sie trotzdem
so. Ich schätze mal, zu so Gelegenheiten wie im Hochzeitstag und so wird dann immer neues bauchfreie Genie-Outfit
getan. Aber anscheinend können ihre Kinder die Zauberkraft erben.
Gibt es da eine Nachfolgeserie oder was?
Gezeigt wird dies in dem Film Die Rückkehr der bezaubernden Genie von 1985.
Was?
Habe ich nicht gewusst.
Okay. Genie von ihrem Sohn TJ mit einem Blinzeln aus ihrer magischen verschlossenen Flasche
befreit. Moment. Ich sehe mir da gerade eine Sache auf die Spur kommen, dass die bezaubernde Genie quasi die Backstory von Bibi Blocksberg ist.
Ja, und Sabrina. Oder ich weiß nicht, ob das zählt.
Ja, nicht schlecht. Das habe ich zum Beispiel.
Okay, also so schaut es aus. Also ich löse das jetzt auf. In der fünften und letzten Staffel heiratet Genie ihren Meister offiziell und muss sich nun nicht mehr vor der Öffentlichkeit verstecken. Ihre Zauberkraft behielt Genie trotz der Hochzeit mit einem normalsterblichen Mann. Obwohl in einer früheren Episode mit dem Titel Wie soll das weitergehen behauptet wurde, sie würde diese dabei verlieren. Allerdings könnten Kinder des Paares die Zauberkraft erben. Und jetzt gezeigt wird dies in dem Film Die Rückkehr der bezaubernden Genie von 1985, in welchem Genie von ihrem Sohn TJ mit einem Blinzeln aus ihrer magischen verschlossenen Flasche befreit.
Ich kann mir da nichts anderes vorstellen als einen ganz lieblosen Cash-Grab. Kann man nicht vorstellen, dass der...
Andere Schauspieler auf jeden Fall, oder nicht dieselben. Ist ja zu viel Zeit dazwischen wahrscheinlich, oder? Von die 60er zu die 80er.
Ja, 20 Jahre.
Also ich vermute mal nicht, dass es dieselbe Genie spielt. Also so funktioniert, glaube ich, Hollywood nicht. Ah, da hat sie eine Gastrolle vielleicht gekriegt, dann steht sie irgendwo im Hintergrund mal und dann sagen Leute, ey, die kenne ich doch.
Weil, ja. Wenn du jetzt, weil du jetzt vorher sagst, hast du das geschaut wegen der bezaubernden Genie. Ich glaube,
Wie alt warst du?
Ich glaube 7 oder 8 und ich glaube, ich habe die letzte Folge Bezaubernde Genie 1 so am Alter gesehen. Das kann gut über 30 Jahre her sein, dass ich zum letzten Mal eine von den Folgen gesehen habe. Weil ich weiß noch, ich habe das mit sehr unschuldigen Kinderaugen geschaut.
So, also. Ja, also mir ist erst jetzt aufgefallen, wo die Bilder schaue, okay, die ist immer in dem bauchfreien Ding da oben gelaufen, weil, ja, das hat sie halt anhaben müssen, weil sie ja Genie ist, aber.
Ja, und weil die Schauspielerin
hätte
halt...
Hätte was anderes anhaben können, oder?
Ja, weil die Schauspielerin eine gute Figur hat und weil es die 60er waren, wo halt dann Frauen einfach so rumlaufen haben müssen, wenn der Regisseur das gesagt hat. Ja, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das von 1966 so ein bisschen ein gewagtes Outfit sogar war fürs Fernsehen, oder?
Kann sein, ja.
Ja, ich meine, bei den 60er, 70er Outfits muss man... Also ich glaube, die 60er und 70er, da waren die Röcke schon sehr kurz. Also da ist die bezaubernde Genie, glaube ich, eher noch Brüder anzogen.
Sehr viel Ähnlichkeit mit der Prinzessin Leia.
Ja, als Perserin, aber ist schon gewagt.
Ja.
Damals hat man noch Perser gesagt.
Ja.
Ist das was man nicht sagt? Oh, jetzt bin ich nicht, dass ich da quasi...
Nein, echt jetzt.
Ja, keine Ahnung.
Soll es jetzt ein Politiker-Podcast sein?
Also da gehen wir gescheiter zur nächsten Sitcom auf unserer Liste, nämlich...
Könnt ihr gleich einen Jingle für den Politiker-Podcast einsprechen?
Kannst du dann bitte
einsingen.
Machen und durchschicken?
Und zwar...
einsingen. Kannst du das bitte auf Persisch einsingen?
Und zwar wäre das... Weil wir versuchen, die Liste durchzuprügeln. Hey.
Ja, wir werden nie fertig. Okay, Brooklyn, nein, ich sehe, was markiert.
Ja, wir sehen doch die Liste.
Nicht, also tun.
Du siehst das ja live.
Ich nicht, ich habe sie nicht offen.
Also.
So, Brooklyn 99.
Brooklyn 99, eigentlich einer meiner Lieblingsserien, muss ich gleich dazu sagen. Das hat mich sehr überrascht und positiv.
Genau.
Wie gut das ist.
Dem Markus sehr gut gefallen.
Willst du kurz aber erklären, worum es geht?
Nein, ich wollte nur sagen, 2013 gestartet und eine von den ganz, ganz wenigen Sitcoms, die wir da behandeln, die noch laufen und hat aktuell 143 Folgen, was nicht zu verachten ist.
Ja, aber die letzte Staffel wird gerade gedreht, also dann wird es vorbei sein.
Okay. Leider.
Aber das ist Brooklyn Nine-Nine, schon die Anspielung auf ein New Yorker Polizeirevier, das Brooklyn Nine-Nine, wo eine diverse Crew von Detectives und Chiefs und was da noch dabei und sogar alte Detectives, die jetzt nicht mehr gern arbeiten, also ein ganzer bunter Haufen.
Sekretärinnen.
Und Sekretärinnen, ja, die da halt Polizeiarbeit machen, aber so gut gemacht, dass sie sagen würde, das ist eine der besten Sitcoms der letzten 20 Jahre, würde ich mal sagen.
Ich kann mit dem...
Ich muss gestehen, ich habe Brooklyn Nine-Nine nur ganz wenige Folgen geschaut, wo es rausgekommen ist, weil ich ihn Andy Samberg sehr gern mag und danach super witzig finde, vor allem von seinen Lonely Island Sachen. Ich habe es dann aber nicht mehr weitergeschaut. Ich weiß aber nicht, warum.
Boah.
Ist schade.
Kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist jetzt so ein Sitcom, da kann man auch zwischendurch einmal reinschauen. Es ist jetzt nicht so zusammenhängend, dass man da irgendwie die dritte Staffel gesehen haben muss, dass die vierte Spaß macht, aber das ist einfach, jede Folge für sich kann man anschauen und ist gut, finde ich. Also teilweise sogar herausragend gut. Da gibt es ja diese Bottle-Episode, so heißt das, wenn halt sich das meiste nur in einem Raum abspielt, wo sie das Verhör machen mit dem Zahnarzt. Und da denke ich halt noch manchmal an die Folge und denke, boah, das ist schon gut. Hey. Und das ist eine Comedy-Serie. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine HBO-Produktion. Das ist, glaube ich, NBC damals. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt macht.
Ich finde auch, es ist manchmal so von dem, man muss dazu sagen, Brooklyn Nine-Nine hat was wenige Sitcoms haben. Die haben schon zum Teil staffelübergreifende so Storystränge, die halt quasi wirklich...
Ja, ich sage ja, am Ende jeder Staffel ist ein schlimmer Cliffhanger meistens.
Ja, die wirklich dann
also, halt durchgezogen. Will man schon wissen, wie es weitergeht.
Ja, und was mir an... ich bin der gleichen Meinung wie du, Marco. Ich finde auch, dass Brooklyn Nine-Nine ist wirklich eine von den besten Sitcoms, die ich überhaupt kenne, weil die ist... die Charaktere und wie sie miteinander umgehen und wie sie sich entwickeln im Laufe der Staffeln. Okay. Das ist ganz selten, dass bei Sitcoms Charaktere so eine Entwicklung durchmachen. Die Hauptfigur, der Peralta, ist ja in der ersten Staffel eher nur so, sagen wir mal, jemand, der sich keine Blöße geben will und sich auch nichts sagen lassen will und oft so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, wie ein Bully wirkt, aber schon so jemand quasi, der halt sein eigenes Ding durchzieht. Und
also jetzt nicht unbedingt wie ein Erwachsener verhaltet
er sich oft,
sondern so eher wie ein Teenager.
Ja, genau, und im Laufe der Zeit kommt er dann noch drauf von der Serie, warum er das macht, weil er ist schon, ich sage jetzt einmal, er ist ein bisschen ein Nerd. Er ist ein unfassbarer Stirb-Langsam-Nerd und ein unfassbarer Stirb-Langsam-Fan. Und generell halt, er mimt oft so einen harten männlichen Typen, weil er ganz genau weiß, dass er das nicht ist. Und man sieht das auch, dass er das nicht ist. Und das macht ihn so sympathisch, finde ich.
Er ist ein bisschen so, er war es gern, oder? Er war gern der haute Hund, ist es aber nicht.
In manchen Situationen ist das schon, aber dann geht es einfach um den Job und dann macht das einfach seinen Job knallhart. Aber privat ist er dann halt anders immer ein bisschen. Also er ist vielschichtig, würde ich sagen.
Ja, und er ist halt wirklich er ist ein sehr empathischer Mensch, ein sehr empathischer Charakter, der halt sehr auf seine Mitmenschen eingeht. Und das ist irgendwie selten, finde ich, bei Sitcoms. Es ist nicht dramatisch, also ist die Gefühle, die die einzelnen Charaktere zueinander haben, werden nie so irgendwie dramatisch oder dargestellt, aber trotzdem gut. Also man sieht die ganze Zeit über, wie herzlich die alle miteinander umgehen eigentlich im Grunde, obwohl sie halt viel Trash-Talk machen. Und das macht sie so echt irgendwie. Obwohl es halt ein Sitcom ist, fühlt sich so an, als ob viele von den Charakteren so eine echte Beziehung haben. Zum Beispiel, es gibt die so ganz eine taffe, große Polizistin, die, wie heißt sie?
Rosa.
Die Rosa, genau. Und im Laufe der Serie, am Anfang ist sie halt einfach nur goschert, hart, schnappig und kurz angebunden. Und im Laufe der Serie sieht man halt richtig, warum sie so ist. Und man sieht, warum sie so geworden ist und warum sie sich so verhält. Und das wird aber nie irgendwie überdramatisch oder keine Ahnung, kitschig dargestellt, sondern immer sehr menschlich. Und das macht die Serie
so cool. Es gibt ja bei ganz vielen Sitcoms oft so eine Folge, wo man merkt, da ist irgendwie, da hat wer andere entweder das geschrieben und da wollten sie irgendwas rüberbringen. Also die passt irgendwie so nicht rein. Und das ist bei Brooklyn Nine-Nine nicht so, finde ich. Da werden zwar wichtige Themen aufgegriffen, aber das ist so, als wenn es eine normale Folge ist. Da gibt es zum Beispiel Terry, der ist ein ziemlich muskulöser Typ, ist ein Schwarzer und der wird einmal in seinem Wohnbereich einfach aufgehalten, weil er da joggt von einem Typen und dann wird er racially profiled. Und wie das in der Serie einfach abgehandelt wird, ist trotzdem lustig, aber es passt zur Serie immer noch. Also du sagst jetzt nicht, das fällt jetzt raus, das ist so die typische, weiß jeder Boss, die findet Drogen irgendwo. Mhm. Also das ist es nicht. Das ist alles natürlich, aber trotzdem clever.
Genau, und man sieht da, was das für ein furchtbares Problem ist. Also es wird voll gezeigt, was das für ihn, weil man muss dazu sagen, der Terry ist ja wirklich Polizist mit Leib und Seele. Also der Charakter ist, man muss auch, er ist so 2 Meter großer, muskelbepackter, wahrscheinlich 160 Kilo schwerer Hühne, der aber halt ganz liebevoller Familienvater ist. Ich glaube, drei Kinder hat, oder? Und zu seiner Frau und zu seinen Mitarbeitern einmal sehr väterlich und halt nett und mitfühlend ist. Und in seinem Job aber trotzdem halt, ja, wenn es drauf ankommt, ein harter Typ. Und das nimmt, also wie du gesagt hast, das ist cool gemacht, ja. Man sieht, was das für ein Problem ist, vor allem für ihn, aber es wird nicht so dargestellt, als ob es kommt Bruch in der Stimmung, ja.
Und ja, ist leider die aktuelle Season, was gedreht wird, ist das die 8., weiß ich jetzt nicht genau, oder 9., ist dann leider die letzte. Aber mir hat jede Season gefallen, also ich könnte jetzt keine sagen, die braucht man nicht schauen, das ist kontinuierlich, wenn ich jetzt sagen würde, dass es sich immer steigert, dann sind die ersten schlecht, aber das ist einfach kontinuierlich. Das Wort schreiben wir später nochmal auf. Ein hohes Niveau,
weil es einfach immer kalt.
Ja.
Und sie haben auch, es gibt auch einen Charakter in der Serie, wo ich mir denke, so, vielleicht ist das der beste Charakter, den es in einer Sitcom gibt, nämlich der Captain Holt. Der Captain Holt ist ein schwarzer, homosexueller Captain. Und es ist auch Thema, es wird thematisiert, dass er halt schwarz ist, dass er homosexuell ist und was das für ihn in seiner Karriere bedeutet hat und immer noch bedeutet, nämlich quasi es ist schwer für ihn. Und er hat dann auch noch, ich möchte nicht sagen, dass er Asperger hat, aber er ist halt sehr, ja, oder könnte man schon sagen, oder?
Ja. Also, stoisch, ich weiß nicht, ob das richtige Wort
ja,
ist.
Ja, ne? Sehr emotionslos, nach außen hin zumindest.
Ja. Aber nicht bei allen Sachen. Da gibt es halt dann auch Sachen, die ihn total emotional treffen. Also das ist nicht so einfach zu sagen.
Und den Charakter, den musst du ja erst einmal spielen können. Das ist ja, da kommt ja so viel zusammen. Da kommt so viel zusammen. Und der Schauspieler...
Da gibt so viele gute Szenen, an die ich jetzt gerade denke. Ja, wo einfach normal reinschaut nur. Das funktioniert.
Der Schauspieler, der ihn spielt, das ist brillant, wie der das macht. Das, wie du sagst, er muss eigentlich nur schauen und das ist schon zum Brüllen. Also das ist echt super gemacht. Und es gibt auch...
Also echt super. Also ich würde die Serie jedem empfehlen. Ja. Auf Netflix, glaube ich, kann man die alle anschauen.
Genau.
Aber da wollte ich noch sagen.
Es gibt auch Folge, wo sie einen Ausflug machen, alle zusammen. Was denn immer, ist das ein Betriebsausflug oder? Und dann ist,
wo sie dann zurück auf dem Rückweg gibt es Probleme, ist das der,
oder? Ja, das weiß ich immer. Sie wollen halt nicht mit ihm Party machen irgendwie. Sie sind halt ständig. Also sie fahren alle zusammen irgendwo hin, aber ich glaube, auf dem Betriebsurlaub, glaube ich. Aber
ja, das ist einfach so vom Betrieb her irgendwie sich kennenlernen, so bessere Kumpels werden oder so irgendwie, so Bonding.
Ja, genau.
Ausflug, glaube ich, wäre das gewesen.
Und dann wollen sie ihn halt nicht dabei haben, oder beziehungsweise, es ist nicht so gemein, aber sie sagen halt, ja, er macht halt nicht Spaß auf Partys oder so, und sie möchten lieber ohne einen Chef Party machen, und dann schleichen sie sich so einen nach dem anderen weg. Und wie das, also das ist wirklich, da sieht man dann, dass es ihn schon trifft, wenn er quasi, also da hat er dann schon Emotionen. Und das ist auch eine sehr gute Folge, nämlich wie die dann auch aufgelöst wird, ist auch so gut. Und das ist, ja. Schließen wir deinen Marco an.
Vollste Empfehlung von mir.
Von mir.
Schaut ihr das auf Englisch?
Am Anfang habe ich es auf Englisch geschaut und dann haben wir herausgefunden, dass mein Vater das auch gern schauen würde. Und dann haben wir sie, am Sonntag bin ich immer beim Essen, beim Dad daheim, und dann haben wir immer danach ein paar Folgen geschaut und dann auf Deutsch, weil halt nicht so gut im Englisch ist, aber es ist auf Deutsch, verliert es meiner Meinung nach nicht viel, auch wenn ich jetzt die späteren nicht auf Englisch geschaut habe.
Ja, ich habe es nur auf Englisch eigentlich. Ich glaube aber, ich habe ein paar Folgen auf Deutsch geschaut, vor allem auch, weil ich wissen wollte, wie sie manche Sachen übersetzen. Und also die Synchronisation funktioniert auf alle Fälle, hätte ich gesagt. Es ist jetzt, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass bei Modern Family die deutsche Synchro funktioniert für mich überhaupt nicht. Also das finde ich ganz, ganz schlimm, das kann ich nur auf Englisch schauen. Aber bei Brooklyn Nine-Nine funktioniert die Synchro schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich schaue es aber auf Englisch.
Okay, gut. Dann haben wir noch zwei. Ja.
Dann geht's weiter wieder, springen wir einen riesen Hopser zurück in die 60er, und zwar zu Ein Käfig voller Narren, beziehungsweise Stacheldraht und Fersengeld, beziehungsweise auf Englisch Hogan's Heroes, gestartet 1965, geendet 1971 und in die 6 Jahre 168 Folgen produziert.
Boah. Und sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Mir leider auch überhaupt nicht, ja.
Ich stelle mal eine Connection für euch her. Da gibt es einen Colonel, der Colonel Klink, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder? Der leitet so ein Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg, ein Deutscher, und das sind US-Soldaten inhaftiert, und das sind der Hogan und seine Truppe. Und der Colonel Klinks ist auf Deutsch dieselbe Stimme wie der Fisch bei American Dad. Wahrscheinlich das Sächsische mit dem sächsischen Dialekt.
Ah, ja.
Genauso redet der in der Deutsch-Synchronisierten. Also da kann ich zum größten Teil nur die Deutsch-Synchronisierten. Also das ist der Colonel Klinks, und der redet so mit so einem sächsischen Akzent und hat so einen dickeren Kollegen. Und da geht es halt darum, dass die USler, also das ist eine Comedy-Serie. Und da wird jetzt nicht gezeigt natürlich, wie die da irgendwie gefoltert werden oder sowas, sondern die haben jederzeit eine Möglichkeit auszubrechen und machen außerhalb vom Lager irgendwie Schabernack und kommen dann wieder zurück. Und es ist deswegen in der Liste, weil mir kommt vor, auf das wird viel bezogen. Wenn man Family Guy oder American Dad schaut, kommt man vor, ist immer mal wieder so eine Szene von so einem alten Gefangenenlager, und das ist halt genau die Serie.
Ganz kurz, reden wir jetzt von Ein Käfig voller Narren oder Ein Käfig voller Helden?
Käfig voller Helden haben wir. Hogan's Heroes.
Mhm. Ach so, ich frage mal, der Endex Käfig.
Ja, der hat, glaube ich, vielleicht was. Das wird editiert.
Später. Oh nein, ich glaube, ihr habt es so vorgelesen, Ein Käfig voller Helden, oder?
Ich wollte es nicht sagen, aber ich glaube, es war.
Ich werde es nicht editieren, weil mir das
zu lang
ist, aber jetzt haben wir es ja.
Mir kommt beides bekannt vor. Was ist denn Ein Käfig voller Narren?
Ja, Käfig voller Narren ist das mit den Drag Queens, oder?
Genau, ja.
Ist es mit dem Tony Curtis?
Ich glaube, da gibt es Altes und der Neue.
Ach so, ja. Nein, das ist manchmal nicht heiß. Jetzt habe ich es überhaupt verwechselt. Okay, jetzt muss ich aber was fragen. Du hast gesagt, die Prämisse ist, dass sie quasi US-Soldaten in einem deutschen Kriegsgefangenen-Arbeitslager sind. Und sie können ständig ein und aus und bleiben, aber können immer wieder zurück, oder wie ist das?
Ja, die wird schon kontrolliert, ob sie noch da sind und so. Also die können nicht einfach wegbleiben, aber halt, dann ist vielleicht einer für ein paar Tage weg und sabotiert halt irgendwas für einen Krieg noch. Und dann finden sie halt Ausreden, warum der eine nicht da ist, oder tun halt leider irgendwas unter dem Bett verstecken, dass sie meinen, der ist nicht da. Und ja, die müssen dann schon da bleiben.
Ich meine, ich kenne halt die Serie, wie du sagst, nur aus Popkulturreferenzen als andere Sachen. Also wie du sagst, von Family Guy oder American Dad oder auch aus anderen Sitcoms. Aber die ist ja relativ, also 1965, da ist der Zweite Weltkrieg gerade einmal 20 Jahre vorbei. Und
eben, mir kommt vor, ich habe jetzt da keine Sachen dazu gefunden, dass das schon ziemlich gewagt war, hätte ich gemeint.
Weil vor allem da haben ja sicher, sehr viele amerikanische Soldaten noch gelebt, die in deutscher Kriegsgefangenschaft waren, eventuell. Ja. Und ich meine, im echten Leben war das wahrscheinlich die Hölle auf Erden, und bei einem Käfig voller Helden wird es halt so ein bisschen, da werden die Nazis ja so ein bisschen so lustig trottelig dargestellt,
oder? Dümmlich, ja, genau. Ja. Mhm.
Ich glaube, ich habe das doch einmal irgendwo gesehen. Auch wieder. Ich glaube, das sind alles Sachen, die irgendwie bei meiner Oma immer gelaufen sind.
Ja.
Ja, aber ja, stimmt, das ist ja eigentlich schon relativ, wie sag mal, eine kontroverse Serie dann nachher, wenn der da. Es war gleich, so wie jetzt über den Irakkrieg.
Aber du hast ja heute auch erzählt, oder? Jojo, Blödsinn hast du.
Ja, doch.
Nicht offiziell, genau. Erzählt.
Doch, ich habe
Jojo Rabbit.
Genau, in uns, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch erzählt, dass ich gestern mit meiner Freundin Jojo Rabbit geschaut habe. Und ja, da werden die Nazis auch zum Teil so dargestellt, aber zum Teil auch als das, was sie waren, nämlich einfach ja, menschenverachtende Regime-Unterstützer. Und in dem Film ist halt krass, da ist es wirklich so, dass die Situation der Leute, die sich verstecken müssen, schon als das dargestellt wird, was es ist, nämlich eine Frage von Leben und Tod. Also Jojo Rabbit ist zwar unter
Anführungszeichen. Hättest du jetzt gesagt, dass das Jojo Rabbit ist, das wäre das damals kontrovers gewesen? Wahrscheinlich nicht, nur weil es ist realistischer
dargestellt, es wird realistisch dargestellt, ja. Es ist bei Jojo Rabbit ist ständig klar, wenn jetzt das jüdische Mädchen, also da geht es um einen kleinen Bub, der in der Hitlerjugend ist und da einen Unfall hat und deswegen viel zu Hause sein muss, und er kommt halt drauf, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen bei sich daheim versteckt im Dachboden. Und er ist am Anfang, will er das halt gar nicht, weil er halt der Meinung ist, dass halt die Juden Monster sind, oder halt quasi, weil er ist halt ein braver Nazi und er will das nicht und er findet das furchtbar. Und dann im Laufe des Films man begleitet ihn halt dabei, wie er draufkommt, dass das halt Menschen sind. Und für das Mädchen, das da versteckt wird, ist ständig klar, wenn sie sie finden, dann wird sie umgebracht. Und nicht nur sie, sondern alle. Also das wird schon so thematisiert. Das ist bei Hogan's Heroes, ist das auch ein Thema? Oder wird das wirklich so hingestellt, dass das wie...
Also da ist schon so der Sitcom-Charakter mit: Ja, du weißt ganz genau, die Charaktere, dem passiert nichts. Das sind die Hauptpersonen, die spielen bis zum Ende von der Staffel, bis die Serie nicht mehr läuft, passiert denen nichts. Mhm. Also, da wird vielleicht was angedroht und dann ist, du hast Hausarrest, so irgendwie. Also, es ist echt, es ist eine Parodie auf so ein Gefangenenlager.
Also, ich muss sagen, da es eine amerikanische Serie ist, okay, aber stellt euch mal vor, das wäre eine deutsche Serie 1965.
Ja, das hätte nicht funktioniert, glaube ich.
Geht natürlich überhaupt gar nicht, oder? Das wird heutzutage nicht gehen, schätze ich mal. Also ich wüsste nicht, wie man im deutschsprachigen Raum umgehen sollte, so eine Serie zu machen. Also das.
Ja, allgemein jetzt, also wenn man jetzt denkt, mach jetzt da Comedy-Serie, die von 9/11 handelt. Also manchmal, das funktioniert einfach. Mach eine Comedy-Serie in einem Krankenhaus nach 9/11. Viel Erfolg
damit. Ja, genau, das wird nicht funktionieren. Ja.
Oder? Also, weißt du mal, das ist irgendwie, wenn man jetzt sagen will, nicht vergleichbar, aber das war irgendwie, ist gleich, oder? Das kann ich nicht machen. Du kannst jetzt nicht Scrubs 9/11 machen. Das funktioniert nicht.
Ja, aber es ist nur 20 Jahre. Aber es gibt Jahre. Four Lions, oder?
Ja. Aber wann war Four Lions? Four Lions war vor.
Nein, das war nachher.
Ich weiß gar nicht.
Nein, da bin ich mir ziemlich...
Ja, das ist sowieso so ein Ding mit Sitcoms und Bezug auf reelle Sachen, die in echt passiert sind. Das passiert gar nicht so oft.
Aber Fall Lions hat, Fall Lions ist so ja nicht Zeit jetzt, oder? Also der Käfig voller Helden ist ja wirklich Kriegsgefangenenlager in der Nazi-Zeit. Ja. Das ist ja was Reales, was es gegeben hat. Und Fall Lions ist ja fiktiv.
Ja.
Das ist ja ein fiktives Ding. Das hat nichts mit einem realen Ereignis zu tun. Ich sage, wenn du jetzt sagst, du machst wirklich ein Sitcom, die am Tag von 9-11 spielt oder in der Zeit danach in einem Krankenhaus und machst das auf witzig, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat damals.
Ja. Ah. Ja, aber es ist ja recht lang gelaufen, deswegen vermute ich, dass das kein Problem war für die Leute.
Wahrscheinlich. Ja. Aber es kommt immer aus Amerika, es kommt ja auch aus Gewinnerland und sie machen sich ja wieder lustig über die...
Ja, aber wenn man es jetzt nach heute versetzt und es wäre aktueller Krieg, dann wird auch in Amerika wahrscheinlich jemand sagen, ja okay, das ist Verharmlosung von was da wirklich war.
Ja.
Ja. Oder sag, du machst das Gleiche über einen Irakkrieg oder Afghanistan-Krieg in einem Kriegsgefangenenlager in Afghanistan oder Gefangenen oder entführte amerikanische Soldaten, die dort die Taliban.
Ja, ich weiß nicht, warum es funktioniert hat, aber es ist auch, ich habe das recht lustig in Erinnerung. Wobei mich damals, wo ich das gesehen habe, habe ich halt auch den Kontext nicht komplett verstanden.
Ja, ich meine, der Marco hat schon recht. Es gibt ja, ich glaube sogar bei Friends haben sie den 11. September überhaupt nicht angesprochen, oder? Also ich könnte mich nicht erinnern, dass es bei Friends einmal irgendeinen Bezug zum 11. September gegeben hätte. Und die Sitcom ist genau in der Zeit, in der Stadt quasi angesiedelt. Und sogar da haben sie es, ich glaube, sie haben das gar nicht thematisiert, oder? Also ich könnte mich nicht erinnern, dass das einmal...
Ich weiß zum Beispiel, es gibt, glaube ich, es wird jetzt eh schon wieder kontrovers, eine Bill Cosby-Folge, wo sie die Folge von Martin Luther King, glaube ich, zeigen. Also es kommt schon mal vor manchmal, dass so von echten Ereignissen was Sachen irgendwie angesprochen werden. Es kommt auch darauf an, wie wichtig den Produzenten oder denen, die jetzt die Show machen, das ist, dass das angesprochen wird.
Und meistens positiv.
Ja, also das ist auch immer eine positiv. Message rüberbringen wollten, ja. Eine wichtige.
Ja. Jo.
Gut. Dann gehen wir noch zur letzten Sitcom für die Folge des Popkulturbeichtstuhls, nämlich wieder vor in die 2000er. Und zwar, wenn sich mit der Laptop des Archivars aufhängt, okay, dann kann ich gleich sagen, nämlich
genau, New Girl. Alles geschafft.
Ja, New Girl, 2011 gestartet, 2017 geendet, 146 Folgen. Und ich kann schon sagen, ebenfalls neben Brooklyn Nine-Nine eine von meinen Lieblings-Sitcoms.
Ja, finde ich auch sehr, sehr witzig. Haben wir auch schon einige Folgen geschaut. Für mich ungeschlagen dieses Treffen mit Prince. Das ist für mich eine der lustigsten Szenen der Seriengeschichte ever. Und finde ich lebt extrem von ihr und extrem von ihm. wie heißt er?
Der Schmidt oder der?
Was wie heißt er? Nein, der andere. Der.
Ja, gute Frage.
Ah, wie heißt er jetzt?
Spinny. Ich klicke mal hier auf den Link.
Ich wollt gerade Tony sagen, aber es ist bei den Sopranos.
Wie heißt er?
So. Nick.
Nick, genau.
Genau, ja.
Und da vor allem beim Nick finde ich, das geht nur im OV. Also es geht nur im Originalton.
Man muss jetzt wahrscheinlich kurz noch zusammenfassen, um was es in New Girl geht. Genau. New Girl ist im Prinzip eine Sitcom, die sehr ähnlich funktioniert wie Friends. Nämlich es ist eine WG-Situation. Also in der ersten Folge kommt die Jess mit gebrochenem Herzen, sehr an Liebeskummer leidende junge Frau, die sich als Mitbewohnerin in einer WG in Chicago, oder? Wo spielt das? Ich weiß es gar nicht. Tja. Ja, sie meldet sich halt als Mitbewohnerin oder sie bewirbt sich als Mitbewohnerin von drei Jungs. Am Anfang wohnen da noch der Coach, der Nick und der Schmidi. Und die reden dann mit ihr und sie sagt schon, dass sie halt, dass sie nicht gut geht und dass sie halt Liebeskummer hat und dass sie ziemlich oft Dirty Dancing anschauen wird. Und sie nimmt sie dann aber auf und es ist dann genau so, wie sie es angekündigt hat. Sie sitzt dann nur weinend vor dem Fernseher und schaut Dirty Dancing. Und die, ja, wie ihr es schon gesagt habt, die Charaktere von der WG, die sind wirklich erstens mit sehr viel Herz geschrieben und sie agieren auch mit sehr viel Herz und man kann sich, finde ich, also mir geht es zumindest so, ich kann mich in einigen Charakteren von der Sitcom siege mich wieder. Ich kann mich da gut
Los Angeles, habe ich gerade rausgefunden, ist ja das Loft.
Ah, Los Angeles, ja.
Also eben, weil ich gesagt habe, sie, die Zoe Deschanel, spielt die Jess und sie ist einfach so ein liebenswerter Charakter und so eine liebenswerte Person. Irgendwie ist man so, man leidet so mit ihr, oder? Und man versteht sie so gut und sie ist einfach so witzig, weil sie so tollpatschig ist und aber trotzdem irgendwie mit den drei Jungs dann irgendwie also nett, wie sie sich umeinander kümmern, trotzdem, obwohl sie immer wieder aneinander geraten. Das finde ich einfach total, das hat eine super Dynamik, eine super Chemie. Also fast wie mir drei.
Ja, oder früher eh zwar.
Oder früher mir zwar. Und jetzt bist du gekommen als New Girl. Und
ja, ich werde sagen, ich werde voll oft Cool Runnings schauen, weil das Ende, da muss ich immer so viel weinen.
Nein, aber es ist super gut. Also es ist echt sehr, sehr witzig.
Ja, finde ich auch.
Was bei New Girl ein bisschen speziell ist an die Charaktere, das finde ich, ist, dass sie so die vereinen so charakterliche Eigenschaften, die man sonst nicht so sieht gemeinsam bei Charakteren in Sitcoms. Der Schmitty zum Beispiel ist so der Frauenheld von denen, also er ist der Joey der Gruppe oder wenn man mit How I Met Your Mother Vergleiche arbeiten will, der Barney und er ist aber gleichzeitig sehr so, hat ein bisschen ein Sauberkeitsfimmel. Also er möchte, dass die Wohnung immer schön ist und er möchte, dass immer was Gutes gekocht wird und das Bad muss immer sauber sein und er
kocht und
putzt immer alles. Okay. Da siege ich mit drin, genau. Weil wenn das die anderen machen, dann ist es ihm halt nicht gut genug. Und der Nick zum Beispiel ist eigentlich der coole Typ, der in der Bar arbeitet und eigentlich so eher der coole Draufgänger, die coole Draufgänger-Typ ist, aber null Erfolg bei Frauen hat und auch sein Leben eigentlich nicht wirklich in den Griff kriegt, wenn man mal genauer hinschaut. So von außen schaut er so aus wie der coole Barkeeper-Macher-Typ, aber in Wirklichkeit ist er einfach ja, ein großes Kind, der halt auch nicht weiß, was er machen soll, wenn es einmal Erwachsenenprobleme gibt. Und das finde ich echt nett. Das ist eine coole Idee, wie man Charaktere in der Sitcom aufbaut.
Ich sag da, schwitzig ist auch so, was man so relativ schnell wegschauen kann. Episoden sind immer so 21 bis 24 Minuten und sind irgendwie, kann man so schnell wegschnacken, einmal irgendwie zum Essen oder so. Finde ich ganz.
Ist ziemliches, ich würde sagen, Wohlfühlfernsehen, oder?
Ja.
Genau. Jetzt, das ist jetzt nichts, das ist sowas, wo man sagt, hey, ich will jetzt einfach gleich ein bisschen was nebenher schauen, ja. Dann ist das, finde ich, ideal.
Ich möchte nur kurz zwei Lieblingsmomente in der Sitcom erwähnen, die ich habe. Da geht es beides Mal um den Schmitty, nämlich einmal, wie er draufkommt, dass er keine Angst vor toten Menschen mehr hat und so mit dem Kopf in so einen Sarg reintaucht die ganze Zeit. Das ist, da habe ich 5 Minuten, da habe ich pausiert und 5 Minuten gelacht, weil ich das ist so witzig gemacht. Und der zweite Moment ist auch mit dem Schmitty, wo er kocht, er macht Thanksgiving-Dinner für alle und sein Love Interest greift mit ungewaschenen Händen in die Cranberries, glaube ich, rein. Und dann kriegt er so einen Brechreiz, so einen Würgereiz und der muss halt, ja okay, das sind jetzt alle für den Müll und nimmt und schmeißt die Schale samt die Cranberries in den Müll. So, weil sie mit ihren ungewaschenen Fingern reingriffen hatte. Und da sehe ich mich sehr wieder, muss ich sagen.
Okay.
Ja, frage mal die Rebecca, wie fein das ist
mit okay, mir. Na, weil ich habe jetzt gemeint, du kommst mit der Szene, wo der Schmitty, wo man nicht weiß, ob er über die Brüste von seiner Freundin redet oder über einen Nick und einen Coach. Das, und dann irgendwie so am Ende kommt so, and I like when they bounce around und dann meint man, okay, sind die Brüste und dann sieht man im Hintergrund einen Coach und einen Nick rumspringen und so. Und dann weiß man es wieder nicht. Das ist echt. Göttlich.
Also ist so von die einfachen Wohlfühl-Sitcoms schon ganz vorne mit dabei, eine von den besten, finde ich.
Ja, ja. Ist wirklich sehr, sehr witzig.
Gut, dann, wenn niemand mehr was zu New Girl zu sagen hat, dann werde Kraft meines Amtes die Folge vom Popkultur-Beichtstuhl, nämlich Episode 9 und erste Folge unserer Sitcom-Specials, für beendet erklären. Und würde in Mako, weil er jetzt ja das quasi unser Küken ist, unser Nestchen, New Girl würde ihn um abschließende Worte bitten.
Oder war ja gar nicht vorbereitet. Also.
Zwar schießen wir mit der ganzen Episode ja. geht.
Ich muss ja jetzt den großen Bogen jetzt spannen. Von ganz Anfang bis zum Ende. Mhm. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt vielleicht gar nicht so viele Titel durchgekriegt haben. Die Liste ist schon noch recht lang, würde ich sagen. Ein paar Folgen gehen sich da noch aus, auch wenn wir vielleicht über manche noch kurz reden. Aber es hat jetzt schon viel Spaß gemacht. Allein schon, wenn man dann sich zurückerinnert an die Serien und welche Szenen halt da in Erinnerung geblieben sind von gewissen Serien. Das ist ja eigentlich eh schon so das Ding, oder? Vom Popkultur-Podcast so. Ah ja, kennst du es noch das? Also jetzt nicht so Mario Bart-mäßig, kennst du, sondern... ja, es haben ja viele wahrscheinlich die Serien auch geschaut und die haben jetzt vielleicht auch dran gedacht und vielleicht haben sie ja einmal so eine Serie gar nicht fertig geschaut und haben jetzt die Möglichkeit, ah okay, vielleicht schaue ich doch New Girl weiter. Also vielleicht war das der Ansporn. Mhm. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr jetzt vielleicht weiterschauen werdet. Und danke, dass ich jetzt als vollständiges Mitglied da dabei sein darf und das war mir natürlich eine Ehre, mit euch den nächsten Teil von so einer Multi-Folgen-Ding wieder aufzunehmen. Also Material dürft man haben, glaube ich.
Sehr gut, ja.
Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
Sehr gut. Auf Wiedersehen.
Ja, danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Interagiert doch mal mit uns auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram oder ja, das war's.
Sehr gut.
Ich finde, das hat der Marco sehr, sehr gut gemacht. Freue mich auch, dass wir jetzt zu dritt sein. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen rauskristallisiert, was der Popkultur-Beichtstuhl ist. Es ist eigentlich immer ein Ausflug in die Vergangenheit, ein großer Nostalgietrip, aber auch einfach ein Gespräch von drei mittlerweile Freunden oder untereinander über die Sachen, die sie einfach witzig finden. Ja. Das macht mir extrem viel Spaß. Finde ich super. Ja,
die Zeit verfliegt da wieder. Also es ist wieder ein längerer Zeit Podcast. Verfliegt.
Genau, wir bemühen uns eh immer, uns kürzer zu halten. Es gelingt uns leider nicht. Aber egal. Ja, folgt uns auf Instagram. Bitte. Sagt uns weiter. Hocht euch die alten oder vorherigen, alt sind sie ja nicht, die anderen Episoden an. Die werden nicht alt. Themen sind, wie gesagt, retro oft.
Evergreen.
Das heißt, keine Aktualität notwendig ist. Kannst du sie quer durchhochen. Und ja, freut mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ja, lasst uns Feedback da, wir freuen uns über Feedback. Und ja, dann sage ich auch einmal guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, wann auch immer ihr das hört.
Ja, und ich möchte mich auch noch verabschieden. Mir hat es auch wieder sau viel Spaß gemacht. Marco, das war eine sehr gute Idee mit dir, sehr gute Idee von dir mit dem Sitcom-Podcast. Ich finde, wir haben das ganz gut gemacht, auch wenn die Vorgeplänkel immer länger werden und vielleicht gibt es irgendwann einmal ein Vorgeplänkel-Spezial, wo es ausschließlich vorgeplänkelt wird. Aber das ist noch weit hin, denn wir haben noch ziemlich viel Sitcom-Material und auch Ego-Shooter und noch ganz andere Sachen, die wir uns ausgedacht haben zum Besprechen. Und so wie
ich sag nur Flo,
mach mal was Kontroverses vielleicht.
Schauen wir mal.
Kultur-Beichtstuhl, Sterbehilfe? Doch nicht. Okay.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Heißes Thema, politisch gesehen. Ja. Vielleicht wird es doch noch, vielleicht gibt es im Popkultur-Beichtstuhl Politik-Special.
Ja, und dann, ich musste das gerade noch verarbeiten, was ich gerade gehört habe.
wenn man das irgendwie anders vorgestellt, das Ende, dass wir auf so einer traurigen Note enden.
Aber nein, es ist alles fröhlich.
Ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Wir werden auch weiterhin mit ordentlich Content versorgen auf Instagram. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß mit den Folgen und viel Spaß mit dem schönen Wetter, das jetzt ansteht im Sommer. Ja, das war's von meiner Seite.
Vergesst sie trotzdem hören.
Genau, wir sind die Profis für die längsten Verabschiedungen der Welt.
Die Folge, ja, wir könnten ja noch über Sitcom kurz reden.
Unser Podcast ist lang. Nicht nur unser Podcast ist lang, auch unsere Verabschiedungen sind extra lang. Also, adieu.
Sollen wir noch ein Nachgeplänkel einfügen? Nein, das lassen wir schon. Okay, danach. Tschüss.
Ciao.